Ja, vielen Dank. Hallo. Ich finde es erstmal sehr schön, dass sich so viele Menschen um diese extrem unchristliche Zeit für die Supportband, was wir ja quasi hier sind, um 12 zusammengefunden haben. Wir reden auch, weil wir zeigen wollen, wie sehr wir verwurzelt sind mit dem Live-Geschäft, nicht etwa über Headsets, sondern über die guten alten SM58 von Shure. Das ist das Mikrofon, was wirklich in das, glaube ich, jeder Künstler irgendwann mal gesungen hat. Und ja, also so viel zur Credibility. Es geht um das Konzert. Es geht um die Zukunft des Konzerts. Warum geht es um das Konzert? Es hat den Grund, dass im Moment gerade, glaube ich, die ganze Welt davon redet, dass das Konzert eigentlich die einzige Möglichkeit für Musiker ist, überhaupt noch Geld zu verdienen. Das Ende der CD ist angebrochen. Ich sehe schon. Severin wird dann schon einiges dazu sagen, aber das Ende der CD ist angebrochen, hat man gesagt. Und wir wollen uns deswegen unterhalten, wie soll es bei den Konzerten weitergehen, welche Chancen gibt es vor allen Dingen für kleine, für jüngere Bands, die eben nicht Genesis heißen und nicht The Police und sich einfach zusammentun und dann wieder Millionen verdienen. Wir haben da eine sehr illustre Runde zusammengestellt, die ich jetzt auch mal hiermit vorstellen möchte. Ich fange bei den Damen an. Da haben wir zum einen Julia Gutzend. Sie ist für die Künstlerbetreuung beim Melt-Festival zuständig, das vielleicht einige von euch kennen, ich bin mir sogar sicher, alle von euch kennen es, und gelegentlich auch mal als Musikkritikerin tätig, als Konzertkritikerin, aber das eher so nebenbei, so hast du es mir gesagt. Und, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, sie ist Übersetzerin des Buches Punk DC. Das ist ein Buch, das sich mit der Punk-Szene in Washington auseinandersetzt, besser gesagt die Geschichte seit den 80er Jahren so ein wenig beschreibt. Sehr lesenswert. Ihre These ist, dass man quasi große Konzerte, große Events ohne Sponsoring, das viel geschmähte Sponsoring, heutzutage nicht mehr durchführen kann, weil einfach die Gagen für die Künstler so unendlich in die Höhe geklettert sind, zumindest für die Großen. Wir werden darauf nachher noch eingehen. Dann haben wir hier Andrea Rothaug von Rock City Hamburg und vom Clubkombinat Hamburg. Das ist sozusagen dem Nicht-Hamburger, mag das vielleicht im ersten Moment nicht alles sagen, aber das sind Vereinigungen von Clubbetreibern beziehungsweise von Künstlern, und unter anderem auf das Konto von Rock City geht, ja, man kann sagen, die neue Hamburger Schule und die Hamburger Hip-Hop-Bewegung, die ja nun einiges seit den 90ern gerissen hat. Wir werden dann nachher auch nochmal ganz intensiv drauf eingehen, was das ist und welche Vorteile das für die einzelnen Bands bringt. Dann gehen wir nach links außen. Da sitzt Severin Most von der wunderbaren Plattenfirma City Slang, die uns unter anderem Bands wie Calexico, The No Twist geschenkt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie noch alle voll und ganz bei euch sind, ehrlich gesagt. Aber zumindest in den Anfangsjahren die entscheidende Arbeit jedenfalls da verrichtet haben. Dann zu meiner Rechten, Frank Dietrich vom Gleis 22. Er hört das nicht so gern, aber er ist schon eine Art Urgestein unter den Clubbookern. Also sozusagen, wenn man eine kleine Band ist und in Münster spielen will, also das Gleis 22 ist ein Club in Münster, dann muss man an diesem Mann vorbei. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Er wird uns dann auch gleich sagen, wie das geht. Denn er sagt auch, es gibt sehr, sehr viele Bands, es gibt viel zu viele Bands, es gibt auch vor allen Dingen viel zu viele schlechte Bands. Und unter denen müssen dann die Guten leiden. Ja, da ist Diskussionspotenzial. Das würde Frau Christiansen freuen, die das imaginäre Vorbild für diese Runde ist. Und dann haben wir noch aus den Leipziger Kreisen, ich kann es so sagen, Markus Ohm, der unter anderem, ihr werdet ihn nachher sehen, unten am Stand bei Ticks for Gigs, auch für die Agentur Visionauten tätig. Und er ist unter anderem für die Außenkommunikation, so heißt dieses Wort tatsächlich, für die Außenkommunikation des Festivals Sonne, Mond und Sterne zuständig, kurz SMS, also wenn in die nächsten Minuten hier das Wort SMS fällt, Sonne, Mond und Sterne, wo immerhin so inzwischen auch so 30.000 Leute auch an dir irgendwie vorbei müssen, und obendrein regelt er auch den Ticketvorverkauf. Das klingt jetzt sehr, sehr abwertend, aber es ist es überhaupt nicht. Unter anderem auch für das Melt-Festival. Und er sieht in der jetzigen Entwicklung der Konzertszene wahnsinnig große Chancen und freut sich, dass jetzt endlich wieder die wahren Musikenthusiasten zu Wort kommen und nicht diese Verbrecher, die immer nur viel Geld verdienen wollen. Frank, wir fangen mal hier rechts bei dir an. Ich habe dich angekündigt als derjenige, an dem Bands vorbei müssen, wenn sie spielen wollen. Was ist denn für dich, in welchem Moment nimmst du eine Band und sagst, ja, ihr dürft bei uns spielen?
Das ist schon so eine persönliche Geschmackssache. Ich guck, was interessant ist für den Club, also was auch in den Club reinpasst. Es ist ganz klar, gewisse Sachen machen wir einfach nicht. Wir machen zum Beispiel keine Metal-Geschichten. Es muss einfach das gewisse Etwas haben, schwer zu erklären.
Also in welchem Verhältnis steht das denn? Denkst du dir, okay, ich nehme die Band, weil ich denke, der Club könnte voll werden und die gefallen mir eigentlich nicht? Oder ist das wirklich eine ganz reine Geschmackssache?
Ja, da macht man schon Kompromisse. Klar macht man auch Bands, weil damit es voll wird. Aber ich mache auch Bands, wo ich einfach nur sage, das finden wir gut, die müssen wir fördern. Aber klar machen wir natürlich auch Bands, wo wir Geld mit verdienen müssen. Klar.
Und wie würdest du sagen, hat sich da, also du machst das seit Anfang der 90er Jahre, wie hat sich da die Situation auf dem Live-Markt entwickelt?
Also es ist halt in den letzten Jahren unheimlich viel geworden. Es gab so Ende der 90er mal so ein richtiges Tief, wo ganz viel Dancefloor angesagt, wo Live-Konzerte gar nicht gingen. Dann ging es wieder ganz super. Jetzt läuft es natürlich gigantisch im Moment, aber es ist viel zu viel eigentlich. Also viel zu viele Konzerte.
Darf ich da noch fragen, was gigantisch heißt?
Also es sind so viele Bands unterwegs, es ist schon Wahnsinn. Also wenn man mal am Anfang der 90er zurückguckt, also man wird totgeschüttet mit Angeboten. Also ich könnte jeden Tag auch gute Konzerte machen im Monat. Also es ist schon Wahnsinn.
Ja, ich meine, gut, dass es viele Bands gibt, aber gibt es auch das Publikum? Das ist ja die Frage.
Eben, das ist die Frage. Also es ist schon, also es gehen auch viele gute Bands unter und das finde ich halt so schade. Also schön, dass es so viel gibt, aber schade, dass auch so viel untergeht und naja.
Da gebe ich gleich mal die Frage weiter an Andrea, was Bands überhaupt tun können, um sozusagen sich selber besser nach vorn zu bringen oder in eine bessere Situation zu bringen, wenn sie ganz am Anfang sind. Inwiefern könnt ihr da als Rock City Hamburg überhaupt helfen?
Also in Hamburg ist es ja so, dass es dort gibt mehr Bands als Publikum. Und ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so ist, aber bei uns ist das so. Das wirkt sich dann auch in der Clublandschaft aus. Das heißt, im größeren, etablierteren Bereich läuft es natürlich wie Butschi, aber in den Clubs läuft es eben schlecht. Das heißt, es gibt sehr viele gute Bands. Es gibt eine sehr breite Spitze in Hamburg, was die Professionellen und Semiprofessionellen angeht. Aber es gibt natürlich zu wenig Publikum. Wir hatten gerade darüber gesprochen, wenn eine mitteletablierte Band in einen Club geht, kommen 60 Leute. Wenn es in einer etwas höheren, angeseheneren Kultur stattfindet, kommt das Doppelte. Ist aber die gleiche Band. Komisch, aber so ist es. Das heißt, auch hier muss man in diese Richtung denken, also konzeptmäßig zukünftig, denke ich, aber wenn man also eine semiprofessionelle oder eine professionelle Band ist oder sein möchte, braucht man im Grunde auf seinem ganzen Weg durch die Musikbranche, sage ich jetzt mal, Beratung, Hilfe oder Ähnlichem, weil man eben ganz alleine vor einem ziemlichen Wust steht und sich ja eigentlich selbst als Kreativer begreift und nicht als Unternehmer oder Ware. Und dieses Denken muss man halt irgendwie inhalieren und dann begreifen, dass man sich Hilfe holen muss, damit man nicht Opfer eines 360-Grad-Modells wird oder gar schlimmerer Dinge.
Und was könnt ihr denn, also ich habe es schon angesprochen, Neue Hamburger Schule, die ganze Hip-Hop-Geschichte.
Alte Hamburger Schule mittlerweile.
Ja, aber ich bin neu an der Hamburger Schule. Also irgendwie, ich bin ja jetzt auch ein etwas älterer das Mensch. Also ich habe das so im Ohr und da. Ja, trotzdem frage ich sozusagen, wie könntest du zusammenfassen, was es sozusagen bringt für die Hamburger Bands, bei euch sich zu organisieren und warum, was der Vorteil ist sozusagen dagegen, als wenn man sich als Einzelkämpfer profilieren müsste?
Also Rock City ist ein Musikerverbund, den es seit 21 Jahren gibt. Das, was wir tun, ist individuelle Beratung, Coaching und Mentoring Tourneebus-Vermieting, wir machen eigene Konzeptveranstaltungsreihen, wo wir den Musikern helfen. Ja, und ansonsten sehr viel politische Arbeit. Das Ganze kostet 25 Euro im Jahr. Darüber hinaus prüfen wir unentgeltlich Verträge und all so ein Kram. Und das ist das eine Standbein. Das zweite Standbein ist eben das Clubkombinat, also was eben diesem Thema ja etwas näher liegt, was wir hier behandeln wollen. Das heißt, die Organisation Hamburger Clubs, 60 Hamburger Clubs haben sich organisiert und versuchen sozusagen aus ihrer etwas miserenbelasteten Lage herauszukommen.
Können wir da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen? Was heißt belastete Lage und was kann man da vor allen Dingen politisch tun?
Ja, also das Clubkombinat ist der Zusammenschluss der Hamburger Clubs, oder wir nennen das ja jetzt in Hamburg nicht mehr Clubs, sondern private Musikbühnen, damit wir genauso dick angeben können wie die privaten Theaterbühnen und irgendwann auch genauso viel Geld bekommen. Diese privaten Musikbühnen in Hamburg haben im Grunde in der Summe alle die gleichen Probleme, nämlich zu hohe Kosten bei Live-Konzerten im Clubbereich. Das heißt, ganz normal Künstlersozialkasse, GEMA, Technik, Werbung, Investitionskosten und so weiter. Das heißt, hier kann man durch Zusammenschlüsse Kosten minimieren, aber auch durch politische Arbeit, gewerbe- und verwaltungsrechtliche Belastungen vermindern durch langfristige politische Arbeit. Also wir sind jetzt daran, in Hamburg die sogenannte Stellplatzabgabe endlich zu kippen, die es seit vielen Jahren gibt. Also das gibt es auch in anderen Städten, die wenigen wissen es wahrscheinlich von euch, aber wenn man einen Club aufmacht, dann muss man für seine Besucher Parkplätze nachweisen. Scheißegal, ob die mit dem Auto kommen und sich dann hinterher schön einen verzwitschern und dann besoffen mit dem Auto wieder abfahren. Die meisten bei uns kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß und brauchen gar kein Auto, aber trotzdem muss man das nachweisen. Und da kann so eine Clubgründung, so eine 400er Größe, 400 Quadratmeter Größe dann schon mal 270.000 Euro kosten, bevor man den Club überhaupt eröffnet hat. Und diese Stellplatzabgabe hat Berlin gekippt vor einigen Jahren und Hamburg haben wir jetzt so fertig gemacht, dass sie das hoffentlich auch machen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Gehst du dann irgendwann hin und sagst Ole von Beust, das ist doof? Oder wie genau, läuft? Wie habe ich mir die Schritte vorzustellen?
Genau so mache ich das. Also Ole von Beust findet mich zwar deshalb auch doof, aber
ist ja kein Problem jetzt
erst. Das ist jetzt kein Problem, weil Hauptsache der hat Angst. Nee, also letztlich ist es eigentlich so, also man schließt sich halt zusammen und hat durch Rock City, eben durch diese 20 Jahre währende Institution, eigentlich schon so ein bisschen das Bett bereitet. Das heißt, man kennt seine Ansprechpartner, seine Senatoren und so weiter und baut dann langsam eben eine politische Arbeit auf und bringt die Politik in Drucksituationen. Wir haben zum Beispiel vor einem Monat oder vor zwei Monaten einen riesenhaften Kranz vor dem Rathaus niedergelegt, wo so ein Trauerzug von Clubbetreibern hinterhergedackelt ist und haben dann da so eine Rede gehalten und das hatten wir angekündigt, PR-mäßig begleitet. Es waren unheimlich viele Journalisten auch da. Und bereits vor der Kranzniederlegung hatten wir von Ole die Zusage, dass er sich mit uns ins Gespräch begibt. Also es reicht sogar, wenn man nur so tut.
Und er hat es dann auch getan.
Das hat er auch getan, ja.
Und ich muss jetzt mal trotzdem in die politische Sache reingehen. Hängt das bei ihm auch davon ab, welchen Koalitionspartner er gerade hat? Also ob der Schill heißt oder ob das die Grünen sind?
Sicherlich sehr relevant. Wir haben jetzt schon so lange die CDU leider, so dass ich mich die letzten Jahre immer an dem gleichen stoßen durfte. Ob die Grünen nun kommen oder nicht, ist eine zweite Frage, aber die Grünen muss man halt nicht überzeugen, die sind sowieso immer unserer Meinung. Wenn die dann noch ein bisschen Ole mitkneten, ist es gut.
Markus, wir kommen mal zu dir. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass du ein großer, aufgrund deiner Erfahrung ein großer Verfechter der jetzigen Entwicklung bist, die deiner Meinung nach wieder die jungen Bands, die auch für ohne Geld spielen, sehr, sehr bevorteilt. Das kann jetzt vielleicht nicht jeder sofort nachvollziehen, denn wir sehen überall, die Menschen bezahlen überall 100 oder 500 oder 1000 Euro, um in der 78. Reihe bei den Rolling Stones zu stehen, aber diskutieren meistens an der Clubkasse, wenn sie irgendwie 4 Euro für 10 Bands bezahlen müssen. Woher dein Optimismus?
Ja, also erstmal bin ich jetzt nicht unbedingt Verfechter der Entwicklung. Also ich sehe halt die Entwicklung, die ist einfach so, wie sie ist. Und ich glaube aber irgendwie, die Entwicklung bietet Chancen. Also ich meine, wir als Ticketvorverkäufer hängen da ja genauso irgendwie von ab. Also sprich, wenn wir sehen, dass dort irgendwie ein Wertverfall stattfindet, erlösen wir natürlich auch weniger Geld. Also wir hängen da in dieser Wertschöpfungskette ja auch irgendwie unmittelbar mit drin. Aber ich sehe einfach irgendwie, dass es zurückgeht zum Markt der Enthusiasten auch ein Stück weit. Also solche Auswüchse wie, mal krasses Beispiel, DSDS. Wenn man sich das anguckt, das sind halt irgendwelche Jungs und Mädels, die halbwegs gut singen können, früh unter der Dusche und dann der Meinung sind, okay, also ich muss jetzt Superstar werden. Und die machen das aber auch nicht aus einer Liebe zur Musik oder weil sie sich künstlerisch ausdrücken wollen, sondern weil sie einfach einen Haufen Schotter machen wollen und berühmt werden wollen. Und ich glaube einfach, dass die Entwicklung, die aktuell stattfindet, eher wieder sowas befördert durch dieses Chaos. Wir erleben ja gerade wirklich ein totales Chaos. Also wie Frank schon sagt, es gibt unglaublich viele Bands und es ist unglaublich schwer, dort einen Überblick zu behalten, einfach zu sortieren, was ist wirklich gut, was ist Qualität, was kann ich eigentlich gleich ganz wieder vergessen. Und aus diesem Chaos heraus entstehen natürlich dann auch viele Projekte von Leuten, die einfach sagen, ich habe einfach nur Bock auf Musik machen. Also ich im Bekanntenkreis habe relativ viele Leute, die seit Jahren Musik machen und da noch nicht eine Mark mit verdient haben, das aber trotzdem immer weitermachen, denen ich aber auch einfach mal weissage, dass die irgendwann damit auch Geld verdienen werden.
Ja, irgendwann, wie denn?
Ja, live. Also das ist halt jetzt gerade aktuell das Thema. Also ich glaube, Tonträger, auch Downloads sind völlig tot. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Und
Moment, Downloads? Meinst du Downloads, die man bezahlt oder die man vielleicht nicht bezahlt?
Nee, also schon der bezahlte Download. Also ich meine, im Moment läuft das noch, aber ich denke ja einfach, diese Verfügbarkeit wird ja immer höher und ich glaube, die einzige Möglichkeit, mit Downloads noch Geld zu verdienen, das sind wirklich absolute Nischen. Also wir reden auch ja generell über Nischenmärkte, also zum Thema Nischen. Wir haben halt auch zum Beispiel solche Effekte, dass irgendwelche Bands, die noch nie in irgendeiner Presse besprochen wurden, irgendwo ein Konzert spielen, das ist halt ratzefatze ausverkauft und alle wundern sich, sind bass erstaunt und sagen, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass wir völlig andere Kommunikationsmechanismen inzwischen haben. Also dass diese klassische Werbung, so wie wir die kennen, eben auch wie Labels zum Beispiel Artists gepusht haben früher, das funktioniert so nicht mehr. Also von wegen, ich bringe ein Album raus und dann schalte ich mal 10 Anzeigen und wenn das Album scheiße läuft, dann mache ich halt nochmal 20 Anzeigen hinterher und das wird dann halt dadurch geheilt. Das ist nicht mehr so. Wir haben auch in diesem ganzen Kommunikationsbereich eben gerade so aktuell das ganz schwer fassbare Chaos. Also das merke ich auch in der Kommunikation für Sonne, Mond, Sterne. Ich sag mal, wir machen PR, wir machen auch klassische Werbung, wir machen Plakate, aber am Ende sind die Informationswege, worüber sich Leute informieren, egal ob das ein Festival ist oder ob das ein einzelner Artist ist, sind eben eher virale Wege, sind Internetforen, ist MySpace meinetwegen auch, aber eben alles Wege, die für den Verantwortlichen, für den Kommunikator, für das Label, für den Club, für wen auch immer, ganz, ganz schwer nur fassbar sind.
Ja, aber trotzdem, wie bekommt man das denn in den Griff? Also was tut ihr denn konkret dafür? Also bestellt ihr jetzt einen Praktikanten extra hin, der sich die ganze Zeit auf MySpace rumdrückt? Oder wie macht man das?
Nee.
Ja, ihr habt keine Praktikanten. Ja, ja.
Nein, wir haben keine Praktikanten aktuell. Nee, es ist schon so. Also ich meine, wir haben da natürlich Leute, die sich drum kümmern, die da auch sehr nah dran sind am Thema. Für uns, also gerade für Sonne, Mond, Sterne ist das insofern relativ einfach, weil die Leute, die es machen, auch sehr tief im Thema drinstecken und das natürlich auch eine sehr gut einzugrenzende Ecke ist und man da Entwicklung auch recht schnell sieht und da auch entsprechend gegensteuern kann in entsprechenden Foren. Und ansonsten ist es halt einfach wirklich so, dass es da, glaube ich, irgendwie kein Allheilmittel gibt, außer dass man einfach gucken muss, dass man kredibel ist. Also ich glaube, das ist inzwischen wirklich das Wichtigste, dass man eben genau von den Leuten, die sich eben da nicht irgendwie diktieren lassen von irgendwem per Anzeige oder was auch immer, wie die Meinung zu sein hat, sondern die sich selbst ihre Meinung bilden und das natürlich auch im Dialog miteinander tun. Und wenn du als Veranstalter, als Club, als Label, was auch immer, kredibel bist, dann gehen die Leute dort anders mit dir um, als wenn du einfach hingehst und sagst, ich bin jetzt die große Industrie und ich habe jetzt hier ein ganz tolles Produkt und das müsst ihr jetzt alle kaufen.
Wir gehen mal die Runde rum, nicht, dass wir hier jemanden vergessen. Ich glaube, es gibt auch... Ach so, ja, okay, ihr habt die Mikrofons, ihr tauscht die aus, das ist sehr, sehr gut. Julia, du bist ja immer quasi richtig vor Ort. Du musst quasi die Leute nehmen, die der Booker dir vorsetzt. Also du kannst da nicht wählerisch sein, du musst auf alle eingehen. Wie verhalten sich denn so die Bands, wenn sie jetzt da vor 30.000 beim Meld spielen? Gibt es
20.000.
Ja, oder nächstes Jahr 40.000.
Wollen wir nicht überschreiben.
Was mich interessieren würde, gibt es da Unterschiede zwischen den Kleinen und den Großen oder sind sie eigentlich alle ganz einfach zu handeln und sind total lieb und nett?
Na, man muss sagen, was eigentlich sehr komisch ist, ist, dass die Großen eigentlich einfacher zu handeln sind als die Kleinen. Und es ist halt meistens so, dass die einfach schon länger im Business sind, sich besser auskennen, wissen was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen und sich auch nicht beschweren, wenn da mal was fehlt oder so irgendwie. Deswegen würde ich jetzt ganz allgemein sagen, die Leute, die mehr Festival- oder Konzerterfahrung haben, sind die, die eigentlich am einfachsten zu handeln sind. Also die, bei denen ich am Anfang denke, die wären am kompliziertesten, sind normalerweise die allereinfachsten.
Und du hattest mir auch gesagt, dass im Prinzip die Gagen merklich in letzter Zeit in die Höhe gegangen sind. Also du wirst jetzt leider bestimmt keine Zahlen und Namen nennen, aber inwiefern könnt ihr das überhaupt noch leisten?
Naja, also jetzt beim Meldfestival ist natürlich klar, dass man Sponsoren hat, so, weil, also, wir versuchen halt auch darauf zu achten, die Preise nicht zu teuer zu machen, genauso wie, wir haben ja auch diese Intro- und Team-Reihe und da geht es eigentlich auch darum, gute Bands so billig wie möglich ans Publikum weiterzugeben, so, und es ist halt zum Teil gar nicht mal so einfach, weil man muss natürlich sagen, dass für die Bands selber, hat Severin vorhin auch gesagt, sind natürlich die Kosten auch in den letzten Jahren sehr gestiegen und das geben die natürlich an die Veranstalter weiter, so, und es wird bis zum gewissen Grad werden sicher auch die fehlenden Plattenverkäufe versucht, dadurch wieder wettgemacht zu werden. Damit müssen wir halt versuchen umzugehen.
Und also ist nicht dieses Sponsoring manchmal so ein bisschen, also ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo es als wahnsinnig uncool galt, sozusagen aufzutreten und dahinter ein Plakat von der Sparkasse hängen zu haben.
Das kann man ja auch irgendwie ein bisschen subtiler machen. Man muss ja nicht jetzt,
Deutsche Bank. Also aber trotzdem, wie macht man das? Also sozusagen, wo zieht man da die Grenze?
Naja, wir haben jetzt dieses Jahr beim Meld haben wir zum Beispiel Converse als Hauptsponsor und das ist schon eine Marke, die man eigentlich jetzt vertreten kann. Also ich meine, ich habe ich bin jetzt auch nicht ein großer Fan von Sponsoren irgendwie, aber bis zu einem gewissen Grad muss es halt sein.
Also sozusagen, also man kann die Biermarke, meinetwegen, wenn man mit Becks ankommt, das ist ja, gilt ja heute, also oder mit Pilsner Urquell, dann geht das dann noch, aber okay, aber sozusagen, also man muss sich da ein bisschen locker machen, offensichtlich.
Man muss sich ja nicht die Gazprom irgendwie als Sponsoren holen.
Da gibt es ja renommierte Fußballclubs, die sowas tun und das nicht unerfolgreich. Severin schaltet sich schon die ganze Zeit ein. Ich würde trotzdem mal, vielleicht noch, Julia, das Letzte, du hattest mir gesagt, dass du es total ablehnst, im Internet umsonst dir Musik runterzuladen. Und du hast noch nie in deinem Leben einen Song illegal downgeloadet.
Ja.
Du merkst an dem Schweigen in diesem Raum, dass du offensichtlich die Einzige hier bist.
Ich auch nicht.
Nee, ich finde das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach nicht okay. Ich finde es eigentlich sogar schon schade. Es gibt ja immer mehr kleine Bands, die jetzt auf MySpace ihr neues Album umsonst zum Download bereitstellen. Oder kürzlich irgendeine Band hat es bei der Visions gemacht, dass es bei der CD dabei war. Ich weiß es gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall finde ich halt, ich meine, die Bands stecken da ja sehr viel Arbeit rein und sehr viel Zeit. Und es muss auch irgendwie anerkannt werden, weil es ist halt im Endeffekt ist Musik auch eine Kunstform. Und ich würde auch, also niemand beschwert sich, wenn er im Kino oder im Museum irgendwie Eintritt bezahlen muss. Und deswegen finde ich einfach, das muss anerkannt werden, dass da ein Künstler sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit reinsteckt. Und das sollte auch finanziell anerkannt werden, finde ich. Und deswegen finde ich es nicht okay, sich illegal irgendwelche Songs downzuloaden.
Ich könnte mir vorstellen, dass Severin dir jetzt gleich einen Heiratsantrag macht, denn er ist bei City Slang, ich hatte das vorhin schon gesagt, also quasi der gehört zu den Menschen, die nach wie vor an die CD glauben.
Nee.
Nee, das auch nicht mehr, aber zumindest bei einem Label arbeiten. Aber sozusagen daraus die Schlüsse gezogen haben, wir müssen uns vielleicht auch dem Konzert mehr hinwenden und deswegen hast du die Aufgabe des Bookers übernommen. Vielleicht, du guckst mich schon die ganze Zeit sehr kritisch an, vielleicht klärst du das alles mal ein bisschen klarer auf.
Ich glaube, wir müssen mal was erklären. Also es ist jetzt nicht so, dass wir aufgrund einer finanziellen Notlage beschlossen haben, die, wie man ja immer so schön sagt, die nicht stattfindenden CD-Verkäufe durch Live-Aktivitäten oder Live-Einnahmen irgendwie auszugleichen, weil de facto geht das nicht mit jungen Bands, also wenn wir eine Band wie Menomina oder letztes Jahr Malajub auf Tour haben oder so, da bezahlen wir wahnsinnig viel Geld an Toursupport, was nicht durch die Gagen wieder ausgeglichen wird. Also da, das wird halt zum Beispiel immer noch vom Label verlangt und der eigentlich der Hauptgrund, warum wir das gemacht haben, war, dass wir uns natürlich überlegt haben, wie wird die Zukunft überhaupt für Musik aussehen? Was wird die Zukunft von Musik sein? Und ich meine, Markus hat das ganz richtig gesagt. Es ist ein Chaos, es weiß niemand irgendwas momentan. Alle haben die totale Panik in den Augen, wenn man irgendwie mit den Leuten von den Major-Labels redet. Ich meine, die wissen auch nicht, was gerade passiert. Das Problem ist einfach nur, dass wir da in so eine Konkurrenzsituation gerutscht sind als, sagen wir mal, Indie-Label, wo jetzt zum Beispiel durch den Erfolg von zum Beispiel so Sachen wie The Gossip oder Arcade Fire in den letzten Jahren, dass es so Major A&Rs gibt, die tatsächlich nichts anderes machen, als sich auf MP3-Block-Aggregatoren, also ich weiß nicht, kennt ihr Hype Machine? Ne?
Bitte alles erklären.
Also es gibt sowas, es gibt so Blogs, Hände hoch, wer war schon mal auf dem Blog? Okay, ich sehe 10 Leute. Also es gibt halt so Blogs, ne? Du redest von neuen viralen Kommunikationswegen. Die Leute sind genervt von den Musikmagazinen, weil die sind ja total spät dran. Wenn man richtig am Puls der Zeit sein möchte, schaut man sich halt im Internet um. Und es gibt zum Beispiel so eine Art Google, für Blogs, wo man mehr oder weniger sieht, was aktuell heute irgendwie hochgeladen wurde. Wer hat welche Musik reingestellt? Was ist gerade der heiße Scheiß auf den Blogs über die Welt? Und es gibt Leute bei den Majors, die machen nichts anderes, als da einfach gucken, Top 10, alles klar, Band, weg. So. Oder auf Pitchfork schauen. Pitchfork ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Online-Foren, Online-Medien momentan. Das ist halt aus Chicago und total kredibel, das ist halt auch, was du sagst, total kredibel, relativ unabhängig und unglaublich wichtig geworden. Und was da stattfindet oder was da mehr als 8 Punkte kriegt, hat auf sofort irgendwie 10 Verträge von Majors auf dem Tisch. Es gibt diese Band Black Kids. Kennt jemand hier? Okay. Also man muss sich das mal vorstellen. Ja. Junge Menschen, 20 Jahre, haben eine Band in Florida. Ja, spielen irgendwie 10 Shows. Irgendwie spricht sich das rum. Die machen eine MySpace-Seite, stellen 4 Songs drauf auf diese MySpace-Seite. Das endet irgendwann bei Pitchfork. Die schreiben ein Review drüber, finden das großartig. Und innerhalb von 2 Monaten hat diese Band ein Management, gleichzeitig Management für Björk. Und sonst nichts. Und denen alles und tatsächlich 10 Plattenverträge auf dem Tisch. Und die haben noch nicht einmal außerhalb von Florida gespielt. Und die waren auch nicht gut. Also die waren halt einfach nur, da war halt Potenzial. Und da wird dann gesehen so, okay, könnte groß werden. Alles klar, nehmen wir mit. So, und dann steht man natürlich als Indie-Label da und sagt so, ey, Moment mal, was ist denn hier los? Ja, ihr gebt den Leuten, die Bands werden weggesigned, ohne kurz nachzudenken und werden verheizt. Es wird an die Wand geklatscht und geguckt, was geht. Und da haben wir uns überlegt, ey, Moment mal, das geht so nicht. Wir müssen uns was Neues überlegen. Wir können hier, es ist einfach abzusehen, die CD-Verkäufe, klar, das war ein Standbein für ein Label, aber City Slang war halt schon immer eine Agentur, die sich immer mehr um alle anderen Sachen, auch um die Künstler gekümmert hat. Wir waren schon immer die wichtigsten Ansprechpartner für die meisten Bands. Die haben ja nicht mal Management gehabt, die haben halt immer mit uns geredet und dann kam halt die Situation noch dazu, dass die Agenturen, die großen Agenturen aus England genauso reagieren wie diese großen Labels. da wird auch alles gesigned, was nicht bei Drei auf dem Baum ist. Die Bands werden auf wahnsinnig bescheuerte Touren in Europa geschickt, die sich nicht finanzieren, die wahnsinnig viel Geld kosten, wo 30 Leute irgendwo dann...
Frank, entschuldige, ist das
Frank?
So?
Ja, ja, ja. Davor stehen und da haben wir gedacht so, ey, fuck it, dann machen wir das halt, dann machen wir das halt wie früher und dann buchen wir die halt selber. Und ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blasiert, das zu sagen, aber ich weiß, ich mache einen besseren Job.
Besonders, man muss ja sagen, die Bands können ja teilweise nicht mal kaum eine Gitarre halten und können meistens nicht mal mehr als eine halbe Stunde spielen oder 20 Minuten, weil sie nicht genug Songs haben, weil es inzwischen so schnell geht, dass sie irgendwie zwei Songs im Proberaum geschrieben haben, die auf MySpace hochgeladen haben und sofort haben sie irgendwie einen Agenten an der Backe und 5 Plattenverträge so ungefähr.
Und Scheißagenten.
Ja, und eine Scheiße.
Ja. Ja gut, aber das ehrlich gesagt, das klingt, ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt, weil es ist doch eigentlich herrlich. Weil dann
also ich finde es super. Ich finde es halt nur immer so eine, man wird halt immer so in diese Ecke gedrängt, weil Universal macht jetzt auch 360-Grad-Verträge und so und ihr macht das jetzt auch.
Ne? 360 Grad für mich naiven Nichtwissenden, was ist das?
Na, 360 Grad ist so ein Begriff, den man sich dafür ausgedacht hat, um allumfassende Knebelverträge zu bezeichnen, mit denen jetzt zum Beispiel nicht nur Labels, sondern auch zum Beispiel große Media-Companies wie Live Nation. Das ist halt so ein riesiger globaler Konzern, die halt losrennen und mit Madonna einen Vertrag machen über wie viele Millionen war das? 210 Millionen. Sehr viel Geld auf alle Fälle. Was die kommenden Live-Einnahmen, also die haben halt einfach einen mega Vertrag mit der gemacht und Robbie Williams auch für mehrere Millionen und so, wo es halt darum geht, dass sie sagen, dass halt bestimmte Firmen sagen, okay, wir machen jetzt einen Vertrag mit dem Künstler, aber wir sind an allem beteiligt. Wir sind am Merchandise beteiligt, wir machen den Verlag, der macht nichts, ohne dass wir irgendwas davon kriegen und so. Und das machen halt die großen Firmen und wir machen das halt im Ansatz auch, bloß halt aus einem anderen Ansatz heraus. Nämlich aus dem, dass wenn wir das nicht machen, dann können wir auch keine Bands mehr richtig aufbauen. Also wir machen das natürlich nicht, die haben halt immer, wenn jetzt irgendjemand kommen würde und sagen würde, hey, wir haben da keinen Bock mehr drauf, das ist scheiße, das macht für uns keinen Sinn, wir wollen einen Schritt weitergehen oder wir nehmen uns zurück oder so, dann sind wir natürlich nicht diejenigen, die sagen, nö, wir gehen jetzt hier vors Gericht oder so. Wir kümmern ja uns um unsere Bands und so.
Und ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr, jahrelang Herzblut in eine Band reingesteckt habt und das ist auch ganz gut gelaufen und dann irgendwann kam der böse Major und
hat sie weggekauft. Major, weißt du was? Das Problem ist nicht der böse Major. Das Problem ist, dass halt, wie das über die letzten Jahre gelaufen ist. Es gibt ja halt immer diese... Also vielleicht ist das ein bisschen falsch rübergekommen. Ich finde diese Diskussion so, ja, wir sind total Indie und ihr seid total Major, das ist ja voll unterschiedlich. Das Problem ist, dass die Leute alle genauso gearbeitet haben, bloß dass die Majors halt mehr Geld haben. So. Und es geht halt darum, einen neuen Ansatz zu finden, sich zu überlegen, so, hey, Moment mal, worum geht's uns? Wir wollen gute Bands irgendwie fordern, wir wollen die irgendwie nach vorne bringen. Ja, okay, worum geht's dann im Endeffekt? Es geht um Musik, es geht um die Bands, es geht darum, eine Band aufzubauen. Natürlich, richtig, nicht nur über eine Platte, nicht über diesen Scheiß so, hey, lass uns mal ein Album rausbringen und dann gucken wir mal, wie es läuft, sondern es geht darum, Bands zu finden, die eine Vision haben für das, was sie machen. Eine Vision haben, die über die nächste Platte hinausgeht, wo man so merkt, so, hey, die haben Feuer, die wollen nach vorne. Das gibt uns was, das erzählt mir was, weißt du? Und dass man sich dann überlegt, wie fördert man diese Bands? Wie fördert man diese Bands? Natürlich kann man sagen, Hamburg, Rock City ist eine gute Sache, ist eine gute Einrichtung. Was politisch in Deutschland getan wird für Musik, ist im Vergleich zum Ausland lächerlich. Es ist echt ein Witz.
Also kannst du da vielleicht ein paar Vergleichszahlen oder irgendwas
anfangen? Na, zum Beispiel, wenn ich eine Band nach Holland oder nach Schweden oder nach Belgien schicke, dann kriegen die interessanterweise mehr Geld. Frage ich mich, warum?
Hast du die Antwort?
Na, weil das da unterstützt wird. Clubs werden da unterstützt. Wenn ein Club da aufmacht, dann werden die erstmal unterstützt. Es wird nicht alles abgewälzt. Und hier ist es so, KSK, Ausländersteuer, GEMA, bla bla bla. Im Endeffekt muss es dann halt der junge Mensch an der Tür bezahlen, die dann natürlich rumdiskutieren, weil sie sagen, ey, wir kriegen ja so und so viel Taschengeld. Aber die Fixkosten für Clubs sind total teuer, die Fixkosten sind für Bands sind total teuer. Eine Band auf Tour, wenn man es billig macht, kostet 700 Euro am Tag. Und da hat noch niemand irgendwas verdient. Da geht es nur um Bus, Backline, bla bla bla. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine 700 Euro Festgarantie von Frank bekommen habe.
Genau, ja, dann also, geben wir das...
So, okay, aber ich gebe
okay. Geben wir das vielleicht gleich mal wieder weiter. Also ich sehe schon, ihr wollt gern dazu etwas sagen. Ja, Frank, sollte man vielleicht die GEMA abschaffen?
Nee, man sollte nicht die GEMA abschaffen. Also Severin hat ja vollkommen recht und er hat ja recht mit dem, was er sagt. Natürlich, er hat von mir keine 700 Euro für seine letzten Bands bekommen, aber da gibt es natürlich auch Gründe für und das weiß er natürlich auch. Nein, das habe ich auch nicht so verstanden. Es ist einfach so, dass Kulturförderung in Deutschland anders läuft als in anderen Ländern. Und wir sind zum Beispiel eine städtische Einrichtung, aber da bleibt auch nicht viel hängen. Also wir arbeiten alle nur so nebenher. Bei uns arbeitet keiner fest im Gleis. Also es ist einfach, man kann sich das halt nicht leisten. Oder wir haben eben schon drüber gesprochen, es gibt so die Hochkulturveranstalter, wie wenn zum Beispiel, wir haben gerade drüber geredet, Eleni Mandel zum Beispiel spielt in Münster im Pumpenhaus und das ist eine Theaterspielstätte, da kommen 200 Leute und im Gleis kommen 50 Leute, weil das dann halt keine Kultur ist im Gleis. Es ist halt so, die machen da ihren Indie-Punkrock-komischen Schwurbel-Durbel. So, und das ist, da gibt es auch so ein komisches Verständnis von Kultur in Deutschland immer noch so.
Also ich bin jetzt eben belächelt worden, weil ich gesagt habe, man sollte vielleicht die GEMA abschaffen, aber kommt nicht daher diese Trennung von E und U, also ernste Musik, Unterhaltungsmusik, das, was wir ja hier anhalten, also sie wird ja schon bei der GEMA, quasi wird die ernste Musik als wertvoller eingestuft als die U-Musik. Also man, vielleicht wenn man das zur Erklärung, also wenn man sozusagen ein Streichquartett für Streichquartett schreibt, das aber in Notenform bringt, in dem Moment bekommt man mehr Geld bei einer Aufführung, als wenn man einen Punk-Song singt. Das ist so bei der GEMA. Da wäre ich mir nicht so sicher, weil ich meine, den Punk-Song musst du ja auch erstmal einspielen. Es ist bloß es ist quasi die Frage, sollte man da vielleicht politische Forderungen mit verbinden? Also wenn man sagt, wir wollen endlich ernst genommen werden als Kunst, als Kunstform.
Ich möchte nicht, dass Konzerte komplett nur gefördert werden, aber es sollten einfach da vernünftigere Strukturen geschaffen werden und es müssen vielleicht da einige Leute mal von ihren hohen Rössern runterkommen.
Andrea, ach, du hast schon, siehst so aus, als ob du dazu was sagen
willst.
Du zuckst schon. Hier.
Ja, also die Kostenstruktur hatte ich ja ganz zu Beginn schon angesprochen, ist natürlich die Härte für die Kleinen. Clubs und auch für die mittleren, ich sage jetzt mal bis zur 400er Größe oder 1000 Leute, die da reingehen. Natürlich schreit man immer nach der Politik, so wie wir es auch schon viele Jahre getan haben. Man muss aber auch sagen, jedenfalls bei uns in Hamburg ist es so, dass die Clubbetreiber sich in einer gewissen Lethargie bewegen und versuchen, das Rock-Frontalunterrichtskonzept so lange aufrecht zu erhalten, wie es irgendwie geht. Das heißt, auf der Bühne lange Haare, schmutzige Achseln und im Publikum wird geklatscht. Und das wird halt von den Jüngeren einfach nicht mehr so richtig angenommen. Also das schockt irgendwie nicht mehr so. Wir fanden das super, aber wir sind auch fossile.
Was ist denn eigentlich in Hamburg los gerade?
In Hamburg ist gerade die gehende Langeweile los, wenn man mich fragt. Aber
ich habe letztens diese Band kennengelernt hier. Vielleicht kennt ihr die 1000 Roboter.
1000 Roboter.
Ja. Mhm. Die waren in Berlin. Ich habe ein Konzert für die gemacht und die waren so, ja. Hamburg ist echt tot, ey. Wir haben da keine Lobby, ey, da kommt keiner hin. Und die sind total super. Und
die meinten so, da kommen Roboter ist eine wahnsinnig blasierte, aber ganz tolle Band.
Aber super blasiert.
Finde. Und es war wahnsinnig,
das braucht man doch,
wahnsinnig ausverkauft, so ganz toll.
Also, aber was ist denn das Problem in Hamburg? Da war doch immer Vibration hier, ja, Udo also, Lindenberg und so.
Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch noch da, aber es ist eben momentan tatsächlich so ein gewisser Grad an Ernüchterung eingetreten. Deswegen habe ich vorhin auch zu dir gesagt, nicht neue Hamburger Schule, sondern alte.
Übersättigung auch? Ist das so zum Beispiel?
Bei uns ist es eine Übersättigung tatsächlich auch. Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, wir haben mehr Bands als Publikum. Und man, einige Stimmen sagen, lass mal Hamburg erstmal richtig sterben, damit es wieder brennt. Andere sagen, wieso, ich kann da jeden Abend ausgehen und die verrücktesten Sachen erleben. Und es ist tatsächlich so. Wir haben ja momentan dieses ganze Heinz Strunk, Rocco Schamoni, bla 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 bla. Also da ist schon ordentlich die Hölle los, aber es sind einfach immer die gleichen Nasen. Also du findest wenig 20-Jährige, 18-Jährige oder so in dem Bereich, sondern es geht im Grunde ab 25, 30 los im Clubpublikum. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns in Hamburg ist es nicht besonders jung, sagen wir mal so. Also die Live-Veranstaltung.
Andrea, wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, du hast jetzt gerade Rocco Schamoni und Hans Strunk genannt. Das sind ja Leute, die, wir reden ja eigentlich jetzt über Musik, die aber trotzdem eher auch als, ich sage mal, allgemeine Medienpersönlichkeiten funktionieren. Also muss man sich da vielleicht auch als Rockband umstellen, dass man sagt, Musik alleine reicht da gar nicht mehr?
Also ich würde gerne ganz kurz beim Club bleiben.
Okay.
Ich habe ja nun kurz auf die Frage reagiert. Was ich eigentlich sagen wollte ist, das was wir in Hamburg gerade machen ist, wir haben sind dabei einen Live-Musikfonds zu gründen, der von der Stadt und von Betreibern gespeist wird und aus dem die GEMA-Rechnungen der Clubs bezahlt werden. Das zum Thema GEMA, also dass man kann sich eben auch andere Modelle erdenken, aber ich glaube schon, dass die Entwicklung, sich als Clubbetreiber zusammenzuschließen und politisch was zu tun, beziehungsweise an ganz konkreten Problemen zu schrauben, genauso notwendig ist wie im Konzeptbereich ein bisschen frische Strümpfe anzuziehen.
Okay, trotzdem, dann würde ich trotzdem nochmal fragen, also sozusagen reicht Musik alleine heute? Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Rammstein durchaus auch deswegen berühmt geworden sind, weil sie eine gewisse außermusikalische Präsenz auf der Bühne gezeigt haben.
Du meinst die Nazi-Vorwürfe?
Das kann man nennen, wie man will, aber es ist ja, aber es ist ja klar, sozusagen, man hat,
du hast total recht. Also zum Beispiel, Frank kennt das, wir alle kennen das, man kriegt Demos, bis zum geht nicht mehr, hey, ja, hallo, wir sind die Leute aus, Biberach oder was weiß ich, wir würden gerne mit Get Well Soon zusammenspielen und so. Und dann hört man sich das an, denkt so, Leute, ey, ihr macht Musik, wenn ihr wollt und so, aber ich erwarte schon von einer Band, dass die da mit so ein bisschen so Schuss vorangehen, dass sie halt sagen so, hey, wir wollen, also entweder sind die halt blasiert, so wie die.
Also im positiven Sinne.
Ich mag die total gerne, weil das ist halt tatsächlich eine der wenigen deutschen Bands, die halt mit so einer Attitüde rangehen und sagen so, ey, wisst ihr was, wir haben jetzt in London gespielt, die finden uns total super, deswegen finden sie uns in Deutschland total scheiße. Weißt du, das muss man sich mal vorstellen.
Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind glaube ich 16 oder 17, ne?
17, ja.
Die sind wahnsinnig blasiert, sehen aus wie die alten Palais Schaumburg, haben eine Vollschacke, aber sind richtig gut. Also die sind echt klasse, die stehen da und rotzen einen an und schimpfen,
wie gesagt, sehen scheiße aus. Ich meine, und
so. Richtig super, also ich finde die echt gut.
Das ist doch Rock'n'Roll.
Und das ist zum Beispiel eine neue Darbietungsform mal wieder. Man kennt das schon, aber es ist lange nicht mehr da.
Die Provokation.
Zum Beispiel die Provokation. Ich habe das Gefühl, es könnte alles Mögliche sein. Aber es muss irgendwie Druck sein. Ich war neulich auf so einem Contest in der Jury, das mache ich einmal im Jahr, obwohl es eigentlich total grässlich ist. Aber die haben die ganze Zeit einen Song vorgespielt, der die ganze Zeit nur hieß myspace.com/ und dann der Bandname. Die ganze Zeit der Text. Nur, also das war alles. Habe ich auch gedacht, bescheuert, aber irgendwie gute Idee.
Also ich glaube auf alle Fälle, dass es, also was Markus vorhin auch gesagt hat, dass es gerade eine Zeit ist, wo viele, und das finde ich ja auch gut, also ich meine, es gibt halt total viele Sachen, wo man denken kann, so wow, ey, hier, wenn man mit den Labels redet oder wenn man mit bestimmten Leuten redet, hier, wir haben gerade Probleme, Hamburg hat ein Problem, aber das ist nicht die einzige Stadt in Deutschland, die ein Problem hat. Aber ich glaube schon, dass es auf alle Fälle eine Zeit ist, wo viel passieren kann, wo viel eingefahrene Strukturen, Betonköpfe fangen auf einmal an zu bröckeln, weil sie auch nicht mehr sehen, weil sie halt tatsächlich auch merken, so hey, so wie wir uns das jahrelang vorgestellt haben, geht's nicht mehr und es kann viel Neues daraus entstehen. Ich sehe das tatsächlich als eine Zeit jetzt, wo es neue Chancen gibt. Und was zum Beispiel jetzt abseits von den etablierten Clubs läuft, ist ja zum Beispiel auch interessant. Es gibt eine total aktive DIY-Szene, die keine Ticketvorverkäufe machen, aber wo die Hütte voll ist, wo die Kids Bock drauf haben und wo auch, klar, die scheren sich nicht um GEMA, um KSK und auch nicht um die Ausländersteuer. Gott sei Dank. Und das ist total super. Und wenn irgendeine Band zu mir kommt und sagt, wir wissen nicht, was wir machen sollen, dann sage ich, eigentlich müsste man ja sagen, lest das Buch, was Julia übersetzt hat, Punk in DC, weil ich glaube, es geht darum, ey, finde deinen eigenen Weg, krieg das raus, werd die beste Band der Welt und dann geht das auch irgendwo.
Das gab es doch schon immer. Also es gab es spätestens seit den 80ern. Das ist ja jetzt nicht so, als gäbe es jetzt seit kurzem erst so eine DIY-Szene.
Ja, nee, aber das stimmt. Aber es gab schon so einen Einbruch, weil die ganzen DIY-Bands, die in den 90ern, die du da in München gebucht hast, auf einmal halt groß geworden sind und es gibt jetzt auf einmal einen Haufen illegale Clubs wieder in Berlin. Und da gehen die Leute hin und da gehen sie halt lieber hin als ins Knark. Ist einfach mal Fakt.
Ja, ist natürlich auch billiger.
Es ist auch billiger.
Ja. Ja, ich muss nur sagen, zu den Bands, also ob man jetzt irgendwie, wie man als Band herausstechen kann oder so, ist bei mir, wir kriegen ja beim Meld-Festival auch ungefähr 1 Million Bewerbungen am Tag und ich finde gar nicht so, dass man jetzt irgendwie, also über die Musik hinaus sich engagieren muss, sondern man muss halt einfach gut sein und die meisten sind halt einfach nicht. Das ist halt das Problem und aber sie denken alle, sie sind gut.
Nee, das ist einfach eine Frage von Live-Qualität. Also das ist eigentlich so der Nenner, an dem ich es festmache, weil ich kenne das ja auch irgendwie. Wir hatten ja auch Sonne und Sterne mäßig irgendwie mal so einen Band-Contest und was man da an Material gekriegt hat. Also da waren echt Sachen dabei, da habe ich echt gesagt, so Mensch angehört, so geiles Ding so und dann war das live aber die totale Enttäuschung und ich glaube einfach, bei Severin, also für euch ist es doch eigentlich eine Riesenchance, weil das, was du vorhin gesagt hast, eben mit den Majors, weißt du, irgendwie, da wird alles mit Geld geheilt, also da kaufen wir den Markt leer und kaufen alles, was bei 3D auf dem Baum ist, ihr seid halt näher dran. Und das ist die Chance einfach, weil ihr in diesem Chaos ja mittendrin steht, ja. Weißt du, also wo die anderen bei den Majors geht das Chaos bis zum Knöchel, so und ihr steht halt bis zur Brust drin. Also sprich, ihr seht, was da los ist und ich glaube, das ist eben die große Chance und das ist der Umsturz, der gerade stattfindet, wo ich einfach sage, es wird wesentlich mehr kleine Labels geben, die eben, ja mein Gott, diese 360-Grad-Verwertung, die kann man ja so oder so machen. Also man kann hingehen und der Band einen Knebelvertrag aufs Auge drücken und einfach sagen, okay, wir quetschen euch jetzt aus, nach 2 Jahren habt ihr keinen Bock mehr oder ich kann sagen, ich mach's langfristig.
Also gerade auch kleinere Labels, es ist jetzt noch nicht so, dass sich das jetzt hier Tim Renner irgendwie ausgedacht hat. Also ich habe gerade mit einem Freund aus Hamburg geredet, der macht ein DIY-Elektro-Punk-Label, Audiolit, was ich nur empfehlen kann. Und der hat halt eben auch erzählt, dass er jetzt halt einen Verlag aufmacht, einfach auch, weil er halt auch sieht so, hey, weißt du, das sind wir kümmern uns hier drum, wir bringen hier die Platten raus, wir bezahlen pro hergestellter CD irgendwie 1 Euro eine GEMA, wenn wir hier irgendwie weiterkommen wollen, beziehungsweise wenn wir unsere Künstler weiter fördern wollen, wenn wir das hier weitermachen, quasi unsere kleine Nische, unsere kleine Musikwelt, unser Label, was wir hier machen, dann müssen wir halt auch andere Wege gehen und das ist jetzt nur nicht 360 Grad, aber weißt du, SST ist zum Beispiel eins der legendärsten Punk-Labels. Ich meine, die haben Dinosaur Jr., Husker Du und so groß gemacht und die hatten halt auch ein Booking. Und das ist halt eigentlich, ich glaube, dass es wird halt wieder zurück zu so einem Anfängen gehen, wo man halt einfach, ich fahre nächste Woche auf Tour als Tourmanager und nicht, weil wir, okay, wir fahren nach Portugal, ist auch gut. Aber das geht halt auch darum, dass man halt tatsächlich halt rausgeht mit den Bands und guckt, wie sieht's da draußen aus, dass man sich die Clubs anschaut, wie ist die Situation da, dass man mit den Veranstaltern redet. Im Gleis war ich schon 2-mal länger mit Frank geredet. Und das ist halt auch wichtig und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man halt, das ist halt die Chance, das ist halt tatsächlich das, dass man das halt damit kreativ und so mit Power umgeht und irgendwie halt auch den Kontakt halt da draußen zu der Welt hat und nicht vor seinem Laptop sitzt und denkt so, oh, hier.
Der Analyst super, hat gesagt, was?
Super, super Download-Link hier. muss ich mal zum Konzert. Die sind bestimmt super.
Nee, aber deswegen, das finde ich eben echt gerade so total angenehm. Also das trotz aller Unwägbarkeiten, Ungewissheit. Ich meine, für uns ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Also wir sind jetzt gerade dabei, irgendwie Vorverkaufssystem aufzubauen. Also gerade auch für Clubveranstaltungen. Also jetzt auch ohne Eigenwerbung. Aber auch für uns ist das natürlich irgendwie so ein Ding, dass wir nicht wissen, naja, wie viel investiert man jetzt da rein? Ist das was? Ist das nix? Und so. Also wir sind davon überzeugt, dass es was ist, weil ich mich einfach wohlfühle, weil nämlich jetzt inzwischen genau die Leute, auf die ich Bock habe, die wachsen inzwischen. Eben nicht mehr die Industrie, wo ich halt betteln gehe als kleiner Unabhängiger und sage, hier, bitte, bitte, wollt ihr mit mir irgendwas zusammen machen? Sondern einfach die Leute, mit denen ich halt auf den ganzen Festivals umgehe. Also die ich halt da treffe und sage, ey, lass mal ein Bier zusammen trinken. Und dann wird beim Bier halt schnell mal irgendwas abgesprochen, abgedealt und so. Und die sind im Kommen einfach. Und das finde ich Bier. Bier, ja.
Aber vielleicht Frank, ganz kurz gleich nochmal, ihr habt ja bei Sonne, Mond und Sterne, bei Frank sage ich schon Markus, entschuldige.
Sonne, Mond, Sterne ohne und.
Bitte, da habt ihr es aber auf irgendeiner Website falsch, ist auch egal,
nie, SMS. Niemals.
Soweit ich mich erinnern kann, korrigier mich bitte, habt ihr irgendwann in den 90ern oder die es damals gemacht haben, mehr oder weniger als DJ-Festival angefangen. Also jetzt kein Konzertfestival in dem Sinne, wie wir es von Rock am Ring oder ähnlichem kennen.
Nee, das war schon Techno. Also ganz genau. Klar, das war ein Techno-Event mit DJs und zwei Zelten und ja, auf der grünen Wiese halt. Also das war damals ein völlig neues Konzept, auch ziemlich geil. Weil das war so die Zeit der Hallen-Raves, also als dann halt irgendwie Turnhallen, also das roch dann auch immer noch nach Turnhalle und dann fanden da irgendwelche Raves drin statt. Und die Leute, die Sonne, Mond, Sterne damals gegründet haben, die sind halt auf die Idee gekommen, ey, lass das mal irgendwie auf der grünen Wiese machen. Also das, was eigentlich so klassisches Festivalbereich ist, also für Rockfestivals eher.
Ja, aber ist das sozusagen logisch, dass man diesen Schritt gehen muss, dass man erstmal mit einer... sozusagen sehr speziellen Idee anfangen muss, um dann irgendwie in die Dimension zu wachsen, dass man dann eben die 30.000 Leute Größe hat? Oder, also irgendwann muss ja dieser Umschwung gekommen sein bei euch.
Naja, ich sag mal so, dass man so angefangen hat, hängt einfach damit zusammen, dass die Leute natürlich alle aus der Szene kommen. Also das ist ja keine Reißbrettveranstaltung, wo einer gesagt hat, okay, also ich habe jetzt einen Investor und jetzt lass mal irgendein Festival machen. Was gibt's denn noch nicht, das machen wir dann. Sondern das sind halt Leute eben auch wieder, die Bock drauf hatten einfach. Also die hätten die Party auch für sich selber gemacht und dass da jetzt mal 1.500 Leute noch mitgefeiert haben, das war halt ziemlich cool und hat die Kosten gedeckt. Dass die Entwicklung dann natürlich stattfand, auch Richtung Live-Event, Richtung Bands, die da auftreten. Ich glaube, sowas passiert automatisch. Also je mehr Leute kommen, umso mehr muss man anbieten. Und ich sag mal, also, wer Sonne, Mond, Sterne kennt, weiß auch, dass es halt schon ein Stück weit Crossover inzwischen ist. Also ich sag mal, wir haben relativ viel Drum and Bass auch und da ist die Nähe zum Hip-Hop da. Und ich sag mal, so mischt sich das Publikum auch. Es werden bei uns keine Rock-Acts auftreten. Aber es ist schon so, dass man sich natürlich öffnet. Und ich sag mal, diese Live-Geschichten machen die Sachen natürlich auch wesentlich spannender, als wenn ich jetzt nur DJs da habe.
Und inwiefern seid ihr da unter Druck, meinetwegen immer für das nächste Jahr vielleicht den noch größeren Act präsentieren zu müssen? Oder seid ihr im Prinzip völlig autonom, was die Bands angeht, die ihr da holt oder die DJs, wie auch immer?
Also ich sag mal, vom Booking ist es natürlich so, dass da immer Bemühungen da sind, da irgendwie noch einen draufzupacken, wobei ich einfach aus meiner Festivalerfahrung sage, auf den Headliner kommt es am Ende gar nicht an. Also das ist so eine Erfahrung, wir machen ja auch Umfragen und da stellt sich halt auch immer raus, dass die Leute zum Festival wegen des Festivals kommen. Also ich für meinen Teil gehe jedes Jahr zum Full Force, weil das eben irgendwie musikalisch eher so meine Ecke ist und ich weiß, Und ich weiß aber einfach im Januar schon, dass ich da hinfahre und da habe ich noch nicht einen Namen gelesen, da habe ich keine Ahnung, wer da auftritt, weil ich immer sage, da habe ich echt ein Wochenende Spaß. Also da gehe ich hin und irgendwas ist dann immer dabei. Also deswegen kann ich diese ganze Booking-Diskussion auch bei uns im Forum, ja, und warum habt ihr jetzt den gebucht und das ist doch scheiße und warum ist denn der nicht dabei, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also wir hatten ja diese massiven Diskussionen, wir hatten ja Fanta 4 auch mal am Start. Und da gab es auch riesen Diskussionen im Vorfeld, ja, wo ich dann echt den Leuten immer nur sagen kann, ey Leute, das ist ein Festival mit 8 Bühnen und wenn da Fanta 4 spielen und ihr die wirklich so scheiße findet, dann geht doch einfach woanders hin, mein Gott. Da spielt zeitgleich, keine Ahnung, bei Nomi Brothers oder irgendwer, gebt euch doch was anderes. Dafür ist es halt ein Festival.
Bei uns gibt es auch jedes Jahr Anfragen von Leuten, die nur gern Tickets für einen Zeltplatz kaufen würden, die gar nicht aufs Festival wollen, sondern einfach nur diese Festival-Atmosphäre haben wollen.
Also man macht sich quasi den Herdentrieb zunutze.
Genau. Ja, genau. Also ich meine, wir verkaufen keine Tickets nur für den Zeltplatz, ja. Aber...
Wertschöpfung.
Ja, aber ich meine...
Ich kriege auch, also bei uns ist auch jedes Mal so, dass dann danach, wenn die Leute im Forum sich austauschen, ist auch eigentlich nie der Headliner-Act der Act, der den Leuten am besten gefallen hat, sondern es ist eigentlich immer irgendeine kleinere Band, wo die Leute sagen, das war der beste Act des Festivals. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass der Headliner so wichtig ist, sondern es ist echt so dieses, das ganze Package an sich einfach, würde ich sagen, beim Festival so.
Aber der Headliner zieht ja nun schon auch die Leute dahin. Also das merkt man ja auch bei Festivals, die eben keine Headliner haben, dass da wiederum die Publikumsstruktur tatsächlich ganz anders ist. Klar ist der große Vorteil ja gerade vom Festival, finde ich gerade für die Jüngeren, man geht dahin wegen, keine Ahnung, irgendeiner großen Band und sieht dann an und denkt, ey, die sind ja auch super, obwohl ich sie gar nicht kenne. Und das ist natürlich ein super Effekt.
Ja, aber bei uns zum Beispiel, also beim Melt haben wir echt in den letzten Jahren gemerkt, dass das gar nicht so ist, sondern dass die Leute echt eher wegen mehreren kleineren Acts kommen oder dass sie halt eben wegen dem Festival kommen. Aber so, also was ich so mitkriege, ist die Tendenz also wirklich nicht so, dass die Leute wegen dem Headliner kommen.
Ich habe mal gehört, es gab irgendwie die Tendenz, vielleicht ist es auch nach wie vor so, quasi um kleinere Bands zu platzieren, eventuell auch Geld zu bezahlen, um in so ein Festival reinzukommen. Ist das bei euch vielleicht sogar offiziell so? Oder?
Also wir machen es überhaupt nicht. Wir bezahlen unsere Act schon.
Also auch sozusagen, und ihr sucht die wirklich, also ihr könnt mir versprechen, dass ihr 100% jede Band selber absolut aussucht und nicht, meinetwegen, ja. Also ich kann mir ja vorstellen, dass vielleicht eine größere Plattenfirma kommt und sagt, also angenommen, ihr wollt jetzt die Fanta 4 haben, da sagen die im Gegenzug, okay, wir haben aber noch eine kleine Band, die wollen wir jetzt irgendwie um 15 Uhr spielen lassen.
Das nicht die Plattenfirma.
Ja.
Oder die Agenturen oder wer auch immer.
Nee, also wir suchen unsere Acts hundertprozentig selber aus. Wir hatten auch dieses Jahr, haben wir mit so einer Firma zusammengearbeitet, wo sich also unbekannte Bands bewerben können und haben da auch eine Band ausgesucht, die halt dieses Jahr auf dem Meld spielt, die halt total unbekannt ist.
Und sozusagen, aber diese Geschäftsidee, dass man da quasi etwas hin und her schiebt, ist das vielleicht bei anderen Festivals der Fall?
Ja, aber also wir sind ja nicht Rock am Ring oder sowas, sondern wir sind ja ein kleines Familienfestival sozusagen, deswegen machen wir sowas nicht.
Also es ist schon mafiös.
Genau, das wollte ich, kannst du das vielleicht ein bisschen, du bist ja nicht auf der Veranstalterseite, deswegen kannst du das ja vielleicht offen aussprechen.
Naja, also es weiß, es ist ja ein offenes Geheimnis.
Das nein, halt, es ist das nicht
halt
immer.
Politische, dass halt die großen Agenturen, auch nicht nur in Deutschland, halt europaweit, sich halt Acts hin und her schieben und also wer auf dem, klar, also ich sage, wird jetzt nicht aufgenommen, morgen auf MySpace, aber auf YouTube, also es ist halt schon so bei großen Festivals in Deutschland, da sind halt politische Entscheidungen, also auf einer anderen Ebene halt so, aber da wird halt geschachert. Es ist so.
Kannst du da vielleicht irgendwie konkret...
Naja, es ist ja auch klar, dass irgendwie die Booking-Agentur Scorpio haben ja selber ganz viele Festivals, dass die da ihre Bands drauf buchen. Das ist ja vollkommen klar. Das wird jeder machen. Also,
und die gehören übrigens CTS.
Ja. Ach so.
Ist so.
Ticketverkäufe, ein Grund, warum du das jetzt machst.
Genau. Deswegen. Nee, aber das ist natürlich schon klar irgendwie, dass da relativ viel gedealt wird auch. Und also nur mal ein ganz krasses Beispiel, weil wir gerade das Thema hatten, eben so Ticketvorverkauf und wie das so läuft. Also CTS kennt ja jeder irgendwie, die sind ja reich geworden mit Ticketing und haben dann angefangen, die ganzen großen Veranstalter aufzukaufen und wollten dann natürlich noch ein bisschen weiterkaufen. Und es gibt natürlich viele Independent-Veranstalter, die einfach sagen, ey, kein Bock drauf, ich will nicht verkaufen, ich will mein Festival schön selber machen. Und das geht dann halt echt so weit, dass bestimmte große Veranstalter dann sämtliche Headliner wegkaufen, weil wir gerade bei Headlinern waren. Also dann ist es halt so, dass du halt ein spezielles Festival hast mit einer speziellen Musik und einfach keine Artists gebucht kriegst, weil die alle exklusiv dann auf Schlag mich tot, Southside und Hurricane spielen und einfach einen Deal haben mit dem Veranstalter, ihr spielt nur bei uns und sonst nirgends. Also das ist halt schon echt ziemlich fies.
Ja, das stimmt vollkommen, dass man so als kleineres Festival schon Probleme haben kann, weil andere große Festivals einfach den Bands irgendwie das, Dreifache bieten und dann sagen, ihr spielt exklusiv bei uns und da können halt kleinere Festivals überhaupt nicht mithalten.
Und wie reagiert man dann? Sagt man dann, okay, ja, dann eben nicht? Oder gibt es da vielleicht so ein paar kleine Schummelmöglichkeiten, wie ihr irgendwie an der Geschichte
naja,
vorbeikommt?
Naja, es gibt ja jetzt nicht nur 5 Bands auf der Welt.
Nee, ich glaube auch. Also das ist dann echt so eine Scheiß-drauf-Mentalität. Also dann erst recht. Also weil, ich sag mal, dann hast du halt keinen Headliner, aber die Leute kommen trotzdem. Also ich erinnere mich eben ganz konkret an so ein Beispiel.
Es ist natürlich schade, wenn man jetzt bestimmte Bands hat, die man selber gern mag und die man halt sehr gern auf dem Festival hätte und die dann halt woanders exklusiv spielen. Aber es ist halt einfach auch so. Ich meine, wir haben auch manche Acts, die wir exklusiv buchen und die dann halt woanders nicht spielen können.
Ach, ist aber, das so?
Ja, aber ich muss auch sagen, also ich meine, wir reden auch sehr viel mit anderen Festivals und wenn dann, also da, wir sprechen uns auch mit anderen ab und wenn dann ein anderes Festival theoretisch den Act haben will, dann muss man halt drüber reden irgendwie. Und das halt, die großen Festivals machen das halt nicht. Also die so mittelgroßen Festivals wie jetzt Sonne, Mond, Sterne und Meld, die, wir arbeiten ja auch alle so ein bisschen zusammen irgendwie. Also es ist ja so, es ist With Full Force, Sonne, Mond, Sterne und Meld, die teilen sich ja auch die ganze Logistik so, weil das halt alles uns Splash, nee, Sonne, Mond, Sterne gar nicht, weil später ist Splash. Weil die 3 Wochen hintereinander sind irgendwie und da sind halt immer dieselben Mitarbeiter auf dem Festival und so kommt man halt dann auch zusammen, dass man viel miteinander redet und auch viel zusammenarbeitet.
Vielleicht nochmal von den großen Festivals nochmal zurück zur Basis, Frank. Ist es, also das sind natürlich Probleme, die du nicht hast. Also irgendwie bekomme ich Massive Attack oder nicht.
Ich habe aber andere Probleme.
Ich krieg
gewisse Bands auch nicht, weil die halt nur die Medienstädte touren. Aber irgendwann sagt man auch Scheiß drauf, so, weil es kommen dann halt doch immer noch, und man kann ja auch mit anderen Agenturen zusammenarbeiten oder durch Severin kommt dann zum Beispiel Get Well Soon halt nach Münster. Es gibt schon viele Bands, wo ich mich drüber geärgert habe, dass sie nie nach Münster kommen. Inzwischen ist es mir irgendwann auch scheißegal. Also das ist dann, man kann es dann halt nicht ändern und da schere ich mich auch nicht drum. Es gibt halt so viele gute Bands, was soll's.
Und wie entscheidest du, was meinetwegen, wenn du Get Well Soon bekommst? Wer wird jetzt die Vorbands? Musst du da bei Severin fragen, so wen darf ich da reinnehmen? Oder sagst du, nee, das entscheiden wir selber? Oder wie handelt ihr das?
Also es kommen ja zum Teil Vorbands mit. Bei Get Well Soon war eine Vorband dabei. Und grundsätzlich ist es schon so, man fragt die Agentur, aber ich möchte da schon auch bei gewissen Bands da mitreden, also nach Möglichkeit.
Und gerade für die Clubleute, auch vielleicht Andrea ein bisschen, wie sieht da bei euch die Medienarbeit aus? Also wir haben ja schon gehört, die Medienlandschaft hat sich da sehr verändert oder zumindest der, sag ich mal, die Kraft, die klassische Medien haben. Wie habt ihr euch darauf eingestellt?
Also ich kann nur von uns aus sagen, natürlich ganz normale Pressearbeit, aber für uns ist sowas wie MySpace Gold wert. Also wenn so die ganzen 17-, 18-Jährigen aus dem Umland mit ihrer MySpace-Seite sich bei uns reinklicken. Natürlich schon.
Also kommt da auch wirklich was zurück? Also wenn, ich meine, bei MySpace wird man ja bombardiert mit Einladungen und Events und Ähnlichem. Da
kann man ja alle ablehnen.
Ja, ja, du, aber sozusagen sehr andersrum die Frage.
Das weiß ich nicht, aber also es funktioniert schon sehr, also für uns hat das Internet grundsätzlich jetzt schon sehr viel Vorteile. Also ich glaube, ich erreiche auch viel mehr Leute durch unseren Newsletter, als dass ich durch irgendeine Pressemitteilung oder Poster oder sowas irgendjemanden erreiche noch.
Und kannst du dich erinnern, wann es da irgendwann vielleicht diesen Schritt gab, Ende der 90er, Anfang 2000?
Kann man jetzt nicht genau sagen, also vielleicht so um die Jahrtausendwende.
Also dass man wirklich sagen konnte, okay, durch Internet erreiche ich mehr Leute.
Ja, auf jeden Fall, also man erreicht auf jeden Fall mehr Leute, aber genau könnte ich das jetzt nicht sagen.
Also wir haben beim letzten Klick-Klick-Decker-Konzert, was wir gemacht haben mit dem NDR, also so ein Radiokonzert, was da aufgezeichnet wird und ausgestrahlt wird, hat Lars von Audiolit nämlich oben von der Bühne eine Umfrage gestartet. Er wurde da instruiert von uns und es war sehr interessant, das Ergebnis. Er hat gefragt, durch das Radio von dem Konzert gehört und es hat sich keiner gemeldet, obwohl es ein Radiokonzert war. Dann war die zweite Frage, wer hat das Plakat gesehen? Es waren 250 Leute da. Wer hat das Plakat gesehen? 3 Finger hoch. Die Stadt war dicht gepflastert mit dem Scheiß, aber 3 Leute. Dann wieder Finger hoch, wer hat den Flyer gesehen? Waren so 5. Und dann war Lars so ein bisschen verzweifelt, weil, wie jetzt Internet? Und dann, ja, alle Arme hoch.
Ja, das schreit natürlich jetzt nach einer Publikumsbefragung. Wer von euch hat, also wir reden jetzt einfach von der Marke Pop-Up. Wer hat sie, okay, übers Radio das erste Mal von ihr gehört? Pop-Up? Es gibt einen, ja. Was? Wieso? Was ist jetzt das Problem?
Die waren gar nicht im Radio.
Ob jemand von der Marke Pop-Up das erste Mal im Radio gehört hat? Und da hat sich ein junger Mensch dort hinten gemeldet, oder? Ja. Und sozusagen, wer hat von der Pop-Up über Plakate oder Ähnlichem das erste Mal erfahren? Auch da, das scheint doch eine sehr... Wo kommt ihr her?
Aus Bremen.
Aus Dresden. Das ist schön. Wer hat übers Internet das erste Mal von der Pop-Up erfahren? Ja? Revolution sehe ich hier gerade. Das ist... Oder vielleicht, okay, wir müssen jetzt fairerweise die anderen
Medien... Und der Rest?
Fernsehen?
Mundpropaganda, womit wir beim Thema wären.
Wir haben da hinten noch irgendwo das Wort Zeitschriften.
Vor 10 Jahren die Specs gelesen.
die übrigens, das nur am Rande, im Moment einen wahnsinnigen Auflagenzuschub erfährt. Also obwohl sie jetzt ja so totgesagt wurde, von 3.000 auf 20.000. Ich finde, für ein Jahr neue Chefredaktion. Ja, wieso? Das muss man erstmal so geschickt hinschieben.
Ihr Journalisten, ihr haltet doch alle zusammen. Nee, aber
glaub mir, bei Springer weiß man, wie man Auflagen nach oben schiebt. Ja, ich wollte ein bisschen Medienkritik wollte ich eigentlich schon ganz gern von euch haben. Also entschuldige, ich hatte dich,
genau. Ganz kurz was sagen. Und zwar wegen des Thema Werbung noch mal ganz kurz. Wir haben in Hamburg so ein Gemeinschaftsplakat aller Clubbetreiber, was halt überall gepflastert wird und auch in den Clubs hängt und was man auf der Internetseite runterladen kann und sich an den Kühlschrank hängen und so weiter, wo alle drauf sind oder wo viele drauf sind, 30, mit ihren Terminen. Dann haben wir eine Termin-Webseite, wo man nachgucken kann. Das ist natürlich auch alles so halbseidener Quatsch. Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema genau das ist, was hier schon im Publikum liegt, nämlich Mundpropaganda. Also dass man sich tatsächlich dieser Wege sowohl als Band als auch als Club zwingend bedienen sollte, sowohl off als auch online.
Wobei ich mir natürlich den Faktor Mundpropaganda ziemlich schwierig zu planen vorstelle. Also man... Oder vielleicht geht es vielleicht so, dass sozusagen eine Identität, also dass quasi der Club als so eine Art Instanz.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist durchaus schon so, dass ich denke, dass Leute dem Gleis 22 vertrauen, dass da eine gute Band spielt. Und wenn man vielleicht mal für ein Konzert extra Werbung macht und sagt, das ist wirklich eine tolle Band, bitte kommt doch einfach mal, dann funktioniert das auch. Man hat zum Beispiel vor 2 Jahren bei den Rants funktioniert, wo ich gedacht habe, da kommen vielleicht 100 Leute und es waren 250 da an dem Abend und das ist dann halt schön. Andererseits funktioniert es auch manchmal überhaupt nicht, aber weiß man halt nie so ganz genau, woran es liegt. Aber ich finde, gerade dadurch, dass vielleicht vieles wegbricht und dass Plattenverkäufe und sowas wegbrechen, die Leute rücken auch wieder ein bisschen enger zusammen. Zum Beispiel wir tauschen auch die Termine mit Clubs aus. Zum Beispiel, wir drucken immer die Termine von einem anderen Club in Münster ab. Wir gehen auch über die Grenze, wir drucken vom Attack in Enschede die Termine ab, umgekehrt drucken die unsere Termine ab. Also alles, was man so machen kann, mit relativ einfachen Mitteln.
Und hat denn der klassische Musikjournalismus im Moment überhaupt irgendeine Funktion? Ich kann mich erinnern, wir hatten gesagt, so vor 10 Jahren Specs irgendwie als Institution, aber gibt es das überhaupt noch?
Oh ja, das glaube ich schon.
Kannst du vielleicht ein Beispiel?
Also ich glaube, der klassische Musikjournalist, das ist ja genau das Thema. Also das ist ja der in der Rolle ist, das Chaos zu sortieren halbwegs. Also sprich, ich lese auch die Intro, also und ich gucke halt, was steht jetzt da drin. Das sind ja zum Teil Bands, von denen ich noch nie was gehört habe, wo ich halt schon sage, also ich nehme das da wahr, weil das ist für mich so eine Empfehlung. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem extrem breiten Angebot. Und das ist eben das Problem, dass der klassische Musikjournalist das eigentlich nicht leisten kann, weil der kann nicht alles hören.
Das wäre nämlich genau die nächste Frage. Also A, sozusagen habe ich natürlich, wenn ich mir jetzt ein Intro irgendwo nehme, da sehe ich da einfach 100 Bands, die ich alle nicht kenne. Und der zweite Punkt ist ja auch, ich meine, wer soll dann den Journalist wiederum bezahlen, sich das alles anzugucken und darüber meinetwegen kompetent zu schreiben? Also ich glaube, das Zeilenhonorar ist beim Intro nicht so wahnsinnig hoch.
Naja, gut, also ich werfe da jetzt mal einfach so das Stichwort kollektives Wissen ein. Also ich glaube, das spielt eine zunehmend große Rolle, genau in diesem Bereich der Sortierung, des Vorkostens von Musik. Also sprich, wenn ich irgendeine Band habe und mir 5 Leute sagen, okay, also die sind vielleicht die MP3s, die du runterladen kannst, die klingen vielleicht scheiße, weil die einfach bloß mies produziert sind, gibt's ja manchmal, die sind live aber total klasse, dann verlasse ich mich da eher drauf, als wenn mir das ein einzelner Journalist sagt, der völlig subjektiv da ja auch ein Stück weit rangehen muss. Geht nicht anders.
Also du sprichst ja eigentlich ein grundlegendes Problem an, was man seit ungefähr 4 Jahren verstärktem Maße beobachten kann, dass die Filterfunktion, die so klassische Medien wie Radio, na gut, okay, lassen wir mal Radio aus, so wie Musikzeitschriften übernommen haben, die wurden komplett übernommen halt vom Internet tatsächlich. Also ich ganz ehrlich, ich persönlich lese keine deutsche Musikzeitschrift mehr, einfach weil also kein Interesse, ehrlich gesagt. Also weil es halt mich wirklich nicht interessiert, weil ich halt andere Ebenen habe, über die ich mich halt über neue Musik informiere. Und das ist halt tatsächlich so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Aufgabe vom, also klar, ein Musikjournalist heutzutage sollte irgendwie schon auf alle Fälle einen Überblick haben, aber die sind teilweise, ich meine, teilweise sind 18-jährige Kids aus Hamburg besser informiert und besser am Start und wissen auch viel genauer, was gerade passiert, als so ein klassischer Musikjournalist und so. Und wie will man da irgendwie mithalten? Und ich denke, dass sich das irgendwie wahrscheinlich insofern, also zum Beispiel in den Staaten hat sich, also es gibt halt so bestimmte Webseiten, die sich halt tatsächlich als so eine Art Filter etabliert haben. Es gibt in England eine Webseite, die heißt Drowned in Sound. Es ist kein Magazin mehr, sondern es ist halt tatsächlich eine Community-Seite. Da kann man sich einloggen, da kann man sagen, hier, ich gehe zu dem und dem Konzert, wer kommt mit, bla bla bla. Dann wird das Ganze redaktionell noch betreut. Es gibt Artikel, es gibt News, es gibt Verlosungen. Und darüber informieren die sich und das läuft brillant. Und da geht niemand mehr. Das ist für all die Leute, die keinen Bock mehr auf ein NME haben, denen das so scheiße ist. Die gehen halt online und es ist halt auch viel schneller und viel einfacher. Pitchfork angesprochen in... ich meine, das ist die Seite, wo Intro 50% ihrer News für die Intro.de-Seite herziehen. Das ist so.
Kein Kommentar.
Ja, also in Deutschland ist es ja Last.fm zum Beispiel. Also
Last.fm, total wichtig.
Wir wissen ganz genau, wenn, also da melden sich ja Leute für die Konzerte an. Wie viele Leute gehen denn ins Gleis an dem Abend? So, dann kann man schon mal gucken. Also da sagen uns ja nicht nur unsere Vorverkaufszahlen, sondern auch bei Last.fm sagen die Leute, ich gehe heute Abend ins Gleis.
Kennst du das?
Ich habe es schon mal gehört, auch ich alter Mann, ja.
Aber du weißt, wie es funktioniert, ne?
Das ist doch das, wo ich irgendwie eingebe, ich finde Tic-Tac-Toe super und dann kommt dann die nächste Band.
Das wird nicht funktionieren, aber wenn du zum Beispiel eingibst...
Aber da kommt dann wieder, also sozusagen, dann ist dann mein Profil erstellt, Marc wie drei Mädels, die irgendwie Musik machen.
Nee, sowas. Sondern es führt dich anderer Musik zu, die du eventuell gut finden könntest, beziehungsweise...
Naja, meine ich ja.
Es ist halt total krass. Ich war so... Ich war ja so, man konnte sich dann selber schon so vor, so, mein Gott, ey, ich habe ja total was verpennt, ey.
Also ich habe das ja auch mit meinem iTunes verknüppelt, ja. So, und okay. das ist völlig abgefahren, was du dann auch für Empfehlungen kriegst, und das liegt, sage ich mal, zu 90% richtig.
Genau. Wobei mir bei Last.fm irgendwie, ehrlich gesagt, der Journalist fehlt. Der Journalist bist du ja dann selber.
Aber das ist ja die wichtige Sache gerade.
Das ist ja, es geht ja auch immer mehr hin zu Blogs und dass die Leute selber sich ihre Meinung bilden und dass sie vielleicht gar niemanden mehr haben wollen, der ihnen vorschreibt, was sie zu mögen haben.
Mit anderen Worten, Julia, also hast den nächsten Schritt schon gemacht, du bist weg vom Journalismus und ich muss irgendwie jetzt langsam auch mal gucken, wo ich bleibe. Aber zum Beispiel da denke ich mir doch, da ist doch die Möglichkeit der Manipulation relativ... Also zumindest ist die Möglichkeit gegeben. Natürlich kann ich irgendwie einstellen, dass ich bei MySpace 800 Millionen Freunde habe.
Nee, eben nicht, weil ich sag mal, also die Manipulation bremst du ja aus irgendwie durch kollektives Wissen, weil es kann ja kommentiert werden und so weiter. Also wenn jetzt jemand hingeht und sagt, das ist die hammergeile Band und die sind live dermaßen gut und dann haben irgendwie 20 Leute das Konzert gesehen und fanden es wirklich richtig miserabel, dann gibt's mit Sicherheit sofort 10 Leute von denen, die dann einfach schreiben, also das geht ja gar nicht und das ist ja ganz furchtbar gewesen. Also das vermittelt sich einfach dadurch.
Das ist auch tatsächlich ganz interessant. Also diese Entwicklung, das ist halt so eine, der Konsument wurde ja vom Business immer so, ja, wie erreichen wir den denn und so, ja, der Musikhörer in Deutschland. Also ich meine, es gab da, ich habe da mal Unterhaltung zu dem Thema mit anhören müssen, die waren erschreckend und so. Und man hat so das Gefühl, so, das, was jetzt passiert, und ich zähle damit auch illegales Downloaden einfach dazu, ist halt auch im Grunde für viele einfach so eine Haltung, dass sie sagen so, ey, ich habe auf den ganzen Kram echt keinen Bock mehr. Ich kann mir selber eine Meinung bilden, ich informiere mich selber, ich möchte mir das, Entschuldigung, dass ich mir das vorher anhören möchte, bevor ich mir die LP bei Amazon bestelle oder so. Und dass die halt einfach auf so diese alten Wege halt einfach keinen Bock mehr haben, weil es halt einfach auch unzeitgemäß und langweilig und
es ist ja auch inzwischen so, dass die User irgendwie die Ersten sind, die eine Band hören und hypen und dann...
Ja, total.
Deshalb ist ja, obwohl es noch so schnell geht, irgendwie wie jetzt vorhin mit deinem Beispiel mit Black Kids ist ja noch viel zu
das
langsam.
Ist ja, das ist ja das...
Die User, sobald die Platte rauskommt, sind die schon längst wieder weiter und haben schon wieder den neuesten Hype.
Das irgendwie. Ist ja das Ding. Die Plattenfirmen reagieren inzwischen so. Sie wissen... Also die Bösen natürlich, nur wir nicht. Aber die Plattenfirmen wissen, also im Grunde weiß jeder, der bei einer Plattenfirma arbeitet oder auch der bei einer Agentur arbeitet, im Grunde, er kann das nicht mehr, es geht, so eine Karriere von einer Band kann man nicht steuern. richtig, sondern das kann eigentlich nur die Band zusammen mit einem selber irgendwie hinkriegen. Also die reagieren dann halt auf so eine Sachen wie so Hype Machine, weil man, wo man einfach sehen kann, was ist populär gerade, was sind die meist runtergeladenen MP3s oder so. Und dann kann man davon ausgehen, dass die dann halt irgendwie weggesigned werden. Dann gibt's aber inzwischen den Backlash davon, dass es halt auch Bands gibt. Ich bin jetzt gerade mit so einer Band im Gange aus LA und die wissen, die sind total smart, die wissen das ganz genau. Also die haben das ja dadurch durch Silicon Valley und Internet, SRS, Staaten, jedenfalls sind die da auf alle Fälle ein bisschen weiter vorne und die wissen, die sind super smart, aber und die wissen auch so, okay, Internet-Hype ist die eine Sache, aber das bringt uns nur so weit. Das ist uns auch egal, das ist zwar cool und interessant und die irgendwelche Kids aus Korea bestellen unsere T-Shirts. Warum? Keine Ahnung. Aber trotzdem meinen sie, wir müssen rausgehen. Und die spielen jetzt eine 6 Wochen DIY-Tour durch die Jugenddiskos und Dorfzentren und morgen im Zorro. Und echt? Ja. Es geht zurück. Es gibt so eine Demokratisierung. Ja. Und so eine Mündigkeit, die es vorher nicht gab.
Stichwort Demokratisierung. Entschuldige, dass ich hier jetzt reinfahre, aber ich bin schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir vielleicht jetzt nochmal ans Publikum uns ein bisschen wenden würden. Also so eine illustre Runde kriegt man nicht so schnell auf einmal. Deswegen, wer Fragen hat, der solle sie jetzt stellen. Da sehen wir schon eine Meldung. Gibt es eigentlich Mikrofone für... Kannst du vielleicht kurz aufstehen? Also dadurch ist sozusagen das für die Schallwellen ist das besser.
Kann man das nach vorne bringen?
Ja, das ist besser.
So.
Sag doch mal kurz hier den Namen.
Florian, hallo.
Namen, Alter?
Ich, Florian, aus Münster, hab eine Agentur, die heißt Klassenfahrtbooking. Jetzt habe ich auch Werbung für mich gemacht, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Ihr sprecht über ein Phänomen, das wir ja auch alle täglich erleben. Wenn ich mir Turnschuh kaufen will, dann gebe ich ein Nike Airwalk bei Google, gucke mir die günstigsten Angebote an und kaufe mir nicht ein Stiftung Warentest-Heft und lese da, welcher Sportschuh irgendwie als bestes bewertet wurde. Was ich tatsächlich in den 80er Jahren gemacht habe und mir dann den Marathon-Trainer gekauft, weil er irgendwie Stiftung Warentest sehr gut für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis war. Das mache ich heutzutage nicht mehr. Und deswegen, ich kaufe mir auch keine Musikzeitschrift, um zu gucken... Band XY ist super, kaufen, sondern ich gucke im Internet. Und dann sehe ich ein Forum oder sehe ich irgendwie eine Besprechung. Ich habe gestern irgendwie was getrunken, was irgendwie so heiser macht.
Ich glaube, dadurch werden die Bands auch besser. Also wenn man mehr trinkt dann dabei.
Und das Publikum erst.
Ach, das war gar keine Frage.
Das war also mehr eine Anmerkung.
Aber ging es nicht um kritischen oder beziehungsweise um bestehenden Musikjournalismus? Das ist doch egal, ob das Print oder Internet ist. Hauptsache, ich kriege die Informationen. Und wenn ich einen Schuh haben will und ich will den nur kaufen und will den billigsten Preis rausgehen, okay, da kann ich mir auch das Sparheft kaufen. Aber es geht ja, wenn ich richtiger Sportschuh-Fan bin, dann will ich natürlich wissen, um welche Uhrzeit die Sohle angeschwollen ist und wie das, woher das Licht kommt und all dieser ganze Quatsch. Und ich will auch, dass der andere sagt, das wird zwar gesagt, dass es super ist, aber es stimmt überhaupt nicht, weil der Schuh ist scheiße. Und dann kommt der nächste und sagt, ja, aber dieser Schuh, der ist ja außerdem klimawandelmäßig auch ganz hinten. Also dann, das will ich doch wissen über Musik, ne? Und das, natürlich will ich das nicht in der Zeitschrift, aber für mich geht es überhaupt nicht darum, ob das jetzt Printmedium ist oder Internet. Ich will meine Informationen natürlich schnell haben und wenn ich gerade irgendwo auf Weltreise bin, dann mache ich so und wenn ich hier sitze, mache ich so und zwar so, wie es mir passt. Aber es geht doch um die Existenz eines bestehenden Musikjournalismus oder eines sogar kritischen Musikjournalismus als solches, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, also ich finde, das geht auch um Unterhaltung. Also mir geht das ehrlich gesagt um Unterhaltung. Also wenn ich das lese, weil das sind eben Leute, die können auch einen Satz gerade ausschreiben. Also was ich halt auf manchen Internetplattformen irgendwie überhaupt nicht finde.
Da hast du total recht. Eigentlich musste, das Problem ist, glaube ich, gerade, der Musikjournalismus steckt in einer Krise. Sagen wir es doch mal so. Es ist so. Ja, alle sind viel schneller, meine Leser sind besser informiert als ich. Ja, aber ich glaube, das ist auch wiederum eine Chance, nämlich endlich mal auch ein anderer Musikjournalismus, der jetzt zum Beispiel nicht irgendwie dem Veröffentlichungsplan von irgendwelchen Labels hinterher hetzt, sondern sich die Zeit nimmt, vielleicht ein halbes Jahr später oder aus
lass mich mal kurz ausreden. Also abgesehen von Labelveröffentlichungsplänen mal was über eine Band zu schreiben und zwar eventuell auch länger, dass man sich irgendwie mal intensiver mit dem Thema auseinandersetzt und so. Ich meine, wenn man sich mal die das Problem war ja jahrelang diese Hassliebe zwischen Musikmagazin und dem Label, weißt du, der eine bezahlt den anderen Anzeigen, dafür ist dann aber auch hoffentlich rechtzeitig einen Monat vor Plattenrelease die Besprechung drin und ich finde so, ja, okay, meinetwegen könnte er weitermachen, aber vielleicht ist jetzt an der Zeit, dass man sagt so, lass uns mal einen anderen Musikjournalismus machen. Was total wichtig ist zum Beispiel für einen Haufen von unseren Bands, wenn wir die rausbringen, ist zum Beispiel, dass wir einfach dass wir versuchen, in die Feuilletons reinzukommen, weil das sind gute Schreiber. Die machen gute Artikel, die setzen sich damit auseinander und hören sich die Platte an und haben wahrscheinlich auch einen Stapel von 20 CDs auf dem Tisch, aber die nehmen sich das aus. Die übernehmen dann die Filterfunktion, die sagen so wie Frank halt sagt, so, das ist eine geschmäcklerische Sache, ich hab da Bock drauf, sagen die halt auch so, wir nehmen das. Und wenn die sagen, das ist gut, ich kann mich erinnern, es gab irgendwann mal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen unglaublich tollen Lambshop-Artikel vor 6 oder 7 Jahren.
Das war, glaube ich, die Süddeutsche.
Oder Süddeutsche?
Ja.
Warst du das?
Ich war das nicht, aber der Schreiber hat sich ein Jahr später entschuldigt dafür.
Wieso?
Bei der nächsten Platte von Lambshop. Also, dass das irgendwie alles nicht so gut war.
Okay, gut.
Aber ich bin dann auch, ich bin trotzdem damals zu Lambshop deswegen gegangen.
Aber es gab halt diesen Artikel, der alles hier geändert hat, also für diese Band alles verändert hat. Das war wirklich so, das hat man so gemerkt. Dann war auf einmal so ein, alles klar. Und ich glaube, das sollte die Zukunft vom Musikjournalismus sein. Warum sollte man versuchen, irgendwie den Blogs hinterher zu rennen? Oder was weiß ich? Dann soll man sagen, ey, ich bin Musikjournalist, ich setze mich mit dem Thema auseinander. Ich möchte gern 2 Wochen Zeit haben.
Naja, ist ja ganz allgemein in der Musikindustrie gerade, dass eben so, es fängt ja bei den Labels an, dass die alten Strukturen einfach nicht mehr greifen und aufgebrochen werden müssen und das einfach ganz anders angegangen werden muss. Und deswegen darf sich natürlich der Musikjournalismus auch nicht mehr an den VÖs der Plattenfirmen orientieren, weil, wie wir vorhin festgestellt haben, sind die eh schon viel zu spät dran.
Wenn dann die Platte rauskommt. Entschuldigt bitte, uns rennt die Zeit weg, unsere Sendung. Da hatten wir noch eine Meldung da. Vielleicht auch noch.
Ich bin Journalistin, also ich muss gestehen, dass das, was ich im Internet finde, zum Teil wirklich sehr schlecht geschrieben ist und auch sehr plakativ und dass auch die Tipps, die darüber gegeben werden, manchmal furchtbar sind. Umgekehrt stehe ich vor dem Problem, ich schreibe für die Feuilletons regionaler Zeitung und man muss einfach mal sagen, die wissen gar nicht, was sie mit zum Beispiel dem Gleis 22 anfangen sollen. Also es gibt eine Seite, wo das Gleis immer wieder auftaucht in den Lokalzeitung, aber nicht auf der Feuilleton-Seite überregional.
Das machen wir sind stolz darauf. Nein, wir finden es scheiße.
Da gibt es ganz große Diskussionen auch in den Redaktionen. Was ist das denn überhaupt? Ja? Gehört das mit zur Kultur? Wollen unsere Leser überhaupt etwas lesen über so ein Konzert? Berichten wir hinterher über das Konzert, wie die Band war? Oder liefern wir vorher Features? Und das, was ich sehe, ist, dass die immer mehr zu so, ja, probieren auf so 10 Sachen einzugehen. WG an der Hafenstraße, da wird die ganze Hafenstraße
der neue Trend.
Von 1 bis 100 durchgegangen, da werden die WGs vorgestellt, weil die glauben, dass das die Leser eher interessiert, als zum Beispiel eine Konzertkritik.
Da muss ich jetzt leider selber was dazu sagen. Das Problem ist, es gibt gerade ein Gespenst, das heißt Reader Scan und dieses Gespenst, also es ist ähnlich den Fernsehquoten und den Einschaltquoten im Radio, was man jetzt für die Zeitung erfunden hat. Und dort kommt leider vor, dass quasi die klassische Konzertkritik vom normalen Abonnenten nicht gelesen wird. Und sozusagen da ist dann der nächste Umkehrschluss, den dann der Chefredakteur dazu trifft. Wir machen irgendwas über Madonna oder den Rest kennen wir nicht. Also sozusagen deswegen diese Hoffnung, dass man kleine Bands hochkriegt, ist, glaube ich, auch in den letzten Jahren daran gestorben. Es wird einiges dicht gemacht. Da hinten war noch, aber vielen Dank.
Ja.
Das hängt dann auch immer mit der Struktur der jeweiligen Zeitung zusammen. Aber sozusagen die Zeitungen, die sozusagen einen höheren Anspruch verfolgen, wie es eben die FAS oder die FAZ oder die Zeit eben tun, in dem Moment ist natürlich das viel, viel öfter noch möglich. Während knüppelhart analysierende und rechnende Lokalzeitungen und auch überregionale Zeitungen das nicht tun. Da hinten war eine Meldung. Ja, genau. Also du würdest dich sozusagen auch bei der Wahl deines Konzertes sozusagen auf das Urteil von Specs-Leuten oder eben anderen PNG-Leuten verlassen?
Ja, aber da würde ich mich vielleicht auch bei der Intro drauf verlassen. Also ich sage, die Specs-Leute.
Schade, die Zeiten gab es mal. Also wo man sagte so, ich bin Rolling Stone-Leser, ich bin Specs-Leser.
Gott sei Dank ist das vorbei, oder?
Ach, so ein bisschen... sozusagen, also Polarisierung finde ich da gar nicht so schlecht.
Wer würde denn die Intro kaufen?
Es gibt es ja auch nur im Internet, weil sie umsonst ist, sonst wird es das ja nicht im Internet geben.
Also ich brauche einfach das haptische Erlebnis und außerdem habe ich auf dem Klo kein Internet.
Noch. Das war eigentlich das beste Schlusswort, was man haben kann. Ich will trotzdem, auch da hinten ist noch eine Meldung, den jungen Herrn sehr gern zu Wort kommen lassen.
Man hat total recht.
Und die einzigen, die halt wirklich frei geschrieben waren, waren dann triggerfish.de, selfish.de, plattentest.de, die schönen kleinen Fans. Und da wollte ich mal was sagen, es gab vorhin ja so eine negative Stimmung gegen dieses, oder ich glaube, es wurde nicht befürwortet, dass, ich wollte wieder zu diesem Live-Ding müssen zurück, dass es gefördert wird. Weil ich sehe nicht, also ich weiß nicht, wo uns da ein Problem gibt. Wenn ich ins Theater gehe, dann zahlt der Staat 80% von meiner Karte. Im Museum sind irgendwie 90% irgendwie von meinem Besuch subventioniert. Ich weiß nicht, warum man Rockmusik im Jahr 2008 immer noch keine Kunstform ist. Also das verstehe ich nicht. Und das haben ja auch alle anderen Länder in Europa schon längst verstanden. Wir sind ja ganz klar, in Deutschland, das ist das meistbeteiligte Land der Welt. Das ist einfach so. Und ich glaube eigentlich gerade, dass es auch deutsche Bands dadurch extrem schwierig haben, hier zu touren. Ich meine, gerade er kann es bestimmt bestätigen, wir machen ja für Blackmail das Booking. Blackmail und Gateway Zoom, die halt eigentlich nur in Deutschland spielen können. Die einzige deutsche Band, die weltweit spielen kann, ist wahrscheinlich Notchlis. Die haben dieses Privileg einfach. Ansonsten ist es schwierig einfach. Für die deutschsprachigen Bands sowieso, die haben noch Deutschland, Österreich und noch einen Teil der Schweiz als Land, in dem wir irgendwas leisten können. Aber auch für die englischsprachigen Bands wie Blackmail ist es einfach super schwierig, im Ausland irgendwie Fuß zu fassen. Die haben Deutschland als Markt, sind darauf angewiesen. Auf der anderen Seite ist es aber auch hier so, dass natürlich die englischen Bands, die amerikanischen kommen hier rein,
ist so. Shoutout Clouds und Julius Gavilja, die ersten Male hätten es auch nicht machen können. Aber die sind einfach, die gehen in eine Behörde, sagen, wir wollen in Deutschland touren, wir brauchen dazu 10.000 Euro und dann kriegen sie die Bar auf den Tisch.
Mhm. Kanada.
Also ich glaube, du läufst hier tatsächlich offene Türen ein, was das Thema Förderung angeht.
Ich laufe hier auch nur offene Türen ein, deswegen verstehe ich auch nicht, warum ich hier irgendwie jetzt der Kultusminister irgendwie sitzt oder so.
Ich verstehe nicht, warum du hier nicht sitzt.
Also, weil wir ja irgendwie, wir reden ja also alle wieder miteinander, wir wollen ja alle das Gleiche, aber man hätte vielleicht jemand öffentlich einladen müssen, Kulturminister oder so. Irgendwie kommen wir ja da nicht voran, aber ich glaube, da müssen wir vorankommen.
Also wir sind halt ein föderales Land, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Man könnte dann den einladen, der hierher gehört. Ich könnte auch meine Karin von Welk mitbringen, aber die könnte dann hier nur über Hamburg sprechen. Deswegen spreche ich lieber in Hamburg mit ihr und bedrohe sie mit allen möglichen Ketten. Aber das tun wir auch kontinuierlich, aber es ist wirklich genauso, wie du sagst. Die Popularmusik hat in Deutschland eine relativ schwache Vertretung. Da wird auch die Initiative Musik, die jetzt auf Bundesebene gegründet wird, nicht viel dran ändern. Gerade der skandinavische Raum, aber auch sogar Frankreich und so weiter, aber insbesondere Niederlande, haben eine außerordentliche Kulturförderung, die wirklich spitze ist. Also du wolltest vorhin wissen, wie das System funktioniert. Ich kann es dir vielleicht in der stillen Stunde mal erklären.
Yeah.
Dennoch saßen wir neulich zusammen und haben gesagt, wir zählen jetzt mal von 3 rückwärts und wer bei 0, wem bei 0 eine niederländische große Band in den letzten 3-4 Jahren einfällt, der darf sie sagen. Tja, so sieht das aus mit der Popmusikförderung. Und Niederlande sind so groß, glaube ich, wie Nordrhein-Westfalen oder sowas ähnliches und trotzdem kommt da irgendwie nichts raus, ne?
Ich glaube, aber
warte also, mal, ich will dich auch gerade.
Vielleicht.
Wie bitte? Ganz genau, aber ich hatte jetzt dieses Beispiel genannt, weil Niederlande eigentlich besonders progressiv ist und wirklich ein Bevölkerungsdurchschnitt hat, der relativ jung ist, also viele Popularmusikhörer und Verwerter da sind. Die Anbindung der Institutionen und Bands zu den Verwertern ist tatsächlich in den Niederlanden nicht besonders gut und deswegen funktioniert das nicht so gut. Aber es gibt leider immer wieder diese gemeinen Statistiken, die auch in den Bundesländern abgehalten werden. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die besagt, dass Hamburg am wenigsten für seine Kultur ausgibt im Bundesdurchschnitt, für die Popularmusik insbesondere. Die zählt also für den Kulturbereich insgesamt, jetzt nicht Popularmusik, aber den höchsten Output hat an Produkten aus dem Bereich Kultur. Also wo man sich dann immer wieder konfrontieren muss mit, ja, nützt das denn überhaupt was? Gerade das Gießkannenprinzip, gib einer Band Geld, nützt das was? Ist immer die Frage. Und aber ansonsten bin ich völlig mit dir, dass da Förderkonzepte geschmiedet werden müssen und verdammt nochmal Kohle rübergerückt werden. Wir haben gerade mehrere Millionen Euro für die Elbphilharmonie zusammengekriegt und eben für die Hochkultur.
Also ehrlich gesagt, bloß um das kurz anzumerken, das letzte Mal, dass sozusagen im Bundestag überhaupt über irgendwas mit Popularmusik gesprochen wurde, das war die Diskussion um die Einführung einer Deutschquote. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich ehrlich gesagt habe da, also ich finde das zum Kotzen, aber ich weiß nicht, ob das, ist das bei, sind das so Aktionen, die man vielleicht bringen muss, um überhaupt irgendwie Popularmusik
es gibt, also in die ich Debatte finde, es, zu bringen? Ich finde, es sollte eher mal, also es gibt zum Beispiel einen Bundesverband der Veranstalter, richtig, in Hamburg? Ja, ich finde, es sollte einfach vielleicht einfach mal auch so eine Lobby geben, irgendwie von Agenturen und Veranstaltern zusammen, weil es gibt zum Beispiel einfach, allein wenn man sich überlegt, was einem die Arbeit mit neuen Bands in Clubs Tag für Tag erschwert und dann einfach da mal so eine Sachen angeht, wie zum Beispiel, dass man versucht, ich wäre sehr vorne mit dabei und ich glaube alle anderen auch, um in Deutschland diese Ausländersteuer zu kippen, weil das ist total lächerlich. So, und doch wieder Ausländersteuer.
Also aber so ein Verbund von zum Beispiel Veranstaltern, in Holland gibt's das zum Beispiel, also ich kenne mich da ganz gut aus, weil wir mit dem Attac, mit den Leuten vom Attac befreundet sind, gibt es hier auch, aber da hat es ganz andere Wirkungen zum Teil. Oder wir haben zum Beispiel in Münster Das Beispiel ist gerade eine Musikhalle abgeschmettert worden in Münster, die aber allein nur Hochkultur fördern sollte und nicht halt die Populärmusik. In Enschede hat man auch eine Musikhalle gebaut, die aber alle bedient und wo das Attac und alle total glücklich drüber sind. Das gibt's halt in Münster zum Beispiel nicht und da sieht man halt wieder die Unterschiede und die Kulturförderung. Also ich muss mir auch des Öfteren von holländischen und belgischen Bookern sagen lassen, ach ja, in Deutschland, ich weiß ja, dass ihr kein Geld habt für Konzerte. Das höre ich mir schon von Leuten. Dann steht man daneben und denkt so, oh Gott, ja. Ja, man blickt wirklich neidvoll rüber.
Da noch eine Anmerkung?
Aber Moment mal, es gibt ja Subventionssysteme, die diese Qualität mehr oder weniger mit einbeziehen. Zum Beispiel Kanada hat mehrere Subventionssysteme für ihre Bands, die mit kleinen Beträgen anfangen. Es geht ja zum Beispiel, klar, muss eine Band gut sein, damit sie spielen können. Wenn eine Band nicht gut ist, kriege ich keine Shows für die in Frankreich. Get Well Soon spielen in Frankreich, Belgien, Holland, London. Und das ist nicht, weil denen irgendwie jetzt jemand Geld in den Hintern steckt, sondern weil da Leute tatsächlich sagen so, ist ja total der Hammer. Die kommen aus Mannheim. Wahnsinn. Lass uns das mal machen. Aber es sind halt Kosten. Es sind halt 10 Leute auf Tour. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Sowas kostet am Tag irgendwie 700, 800 Euro. So viel werden die da aber nicht kriegen. Wie kann man so, es muss doch ein Subventionssystem geben, was irgendwie dem gerecht wird, wo man sagt, wo man jetzt nicht zum Beispiel sagt so, hier nehmt mal 10.000 Euro, wir sehen uns in einem Jahr, sondern wo man sagt so, okay, wir arbeiten mit der Band, gucken uns das an. Kanada funktioniert genau so. Ich meine, Broken Social Scene, Stars und sonst was alles, die wären halt alle nicht hier, wenn die, wenn das Label von denen nicht halt Teil dieses Mist, Namen vergessen, Systems wäre in Kanada. Und das ist nicht so, dass die halt so mit der Gießkanne oder hier einfach mal so Geld rausgeben, sondern die gucken sich das über Jahre an, gucken, läuft das erfolgreich, lohnt sich unsere Investition. So, und ich finde, was glaube ich ein bisschen immer so vergessen wird, es ist, na klar ist das Musik, natürlich ist das Kultur und natürlich ist Kunst, aber im Endeffekt kann man doch auch sagen, so, ja klar, gibt's da die finanzielle Seite spielt da eine extrem große Rolle, zu sagen, das ist alles nur brotlose Kunst und das ist cool und das muss so bleiben, ist doch scheiße. Ja, ich meine, ich will halt irgendwie auch mal, natürlich sollen die Leute davon leben können und es kann doch auch so sein, dass irgendwie, wenn irgendwas erfolgreich ist, dass das dann auch irgendwie in gewisser Weise honoriert wird. Ja, es ist doch total gut, wenn man eine deutsche Band hat. Weißt du, ich wäre total froh, wenn ich irgendwo mal hinkommen könnte und mir nicht irgendjemand sagen würde so, yeah man, Rammstein, they totally rule. Ja, weißt du, es kann doch nicht wahr sein.
Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Also es braucht einfach intelligente Förderkonzepte und die sind ja da und die werden auch permanent erdacht, aber es gibt einfach viel zu wenig Geld. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwelchen Bands tatsächlich wahllos Geld in den Rachen zu schmeißen, sondern man kann sich so viele verschiedene Förderkonzepte überlegen. Also wir machen das in Hamburg jeden Tag, aber wir haben einfach viel zu wenig Geld, um das wirklich auf eine breitere Basis zu stellen. Ich habe mir den ersten lokalen Plattenladen in Hamburg ausgedacht, wo alle Bands ihre Platten verkaufen können, ob sie nun gesigned sind oder nicht, und man da sozusagen eine Plattform hat und eben scheißen kann auf Saturn. Und das müssen aber ganz bestimmt bestimmte Szene nahe Leute machen, die auch cool sind und die eine Repertoirekenntnis haben und die dir auch noch sagen kann, dann kann ich verkauf auch noch Schwabingrad-Ballett, weil das ist auch geil. Und die Leute machen das, weil da jemand steht, der Ahnung hat. Und die Leute sind darüber happy. Oder ich kriege kein Geld von der Kulturbehörde, um das an Künstler weiterzugeben. Also denke ich mir halt ein Konzept aus, wo ich viele kleine Konzerte mache, wo die Band nicht 350 Euro Gage kriegt, was auch schon viel ist bei uns, sondern wir Merch für die machen. Und zwar ein ganz besonderes Merch, so dass die hinterher auf Tour gehen können, weil sie genau diese 350 Euro einfach nie über haben, weil sie nämlich 150 oder einen Kassendeal durch 5 teilen müssen und den Tourbus davon auch noch bezahlen müssen. Und sie dadurch dann in die Lage versetzt werden, Plakate zu haben, Flyer zu haben, Hoodies zu haben oder sonst irgendwie was. Und wir gleichzeitig wiederum Material haben, um das in der Hanseplatte zu verkaufen. Ich könnte Stunden über solche Förderkonzepte sprechen, aber die braucht es eben, und zwar nicht auf so einer 2000 Euro hier, 500 Euro da, dann kriegt ihr mal für das Projekt wieder Geld, irgendwie in minimaler Form. Und dann schön immer föderal, dass wir alle auch nicht voneinander wissen und wie schlecht es uns geht und wir möglichst nicht miteinander reden, so drittreichmäßig, und dann ist alles okay. Und das ist halt die Scheiße. Man braucht halt einen Topf, wo man vernünftig Projekte beantragen kann oder Förderkonzepte schnitzen kann, die überregional oder wie auch immer es dann funktioniert, auf den Weg gebracht werden und nicht permanent moralinsauer fragen, wofür wird es denn jetzt in diesem Fall, ist es wirklich sinnbringend? Ne, bei uns in Hamburg ist, die Grünen sagen kreative Stadt, die SPD sagt Musikstadt und die CDU ist so geil, die sagt nur noch Talentstadt. Da weißt du nämlich, dass es nur noch um den geht, der tatsächlich profitversprechend irgendwie sein Talent für die Stadt einsetzen kann. Und darum kann es nicht gehen. Ne? Es muss irgendwie um Töpfe gehen, die relevant sind und die Popularmusik nachhaltig stützen, kontinuierlich, auch nicht nur mit Leuchtturmprojekten oder einmalige Förderungen und ähnliches. Ja. Da müssen dann auch alle ins Boot tatsächlich. Also die große Musikwirtschaft, die großen Verlage, die jetzt irgendwie seit Jahren immer völlig klaglos vorbeigegangen sind oder daran vorbeigekommen sind, die hat nie jemand gefragt, gib uns mal Geld. Und alle anderen müssen da genauso in die Bild, ob es die GEMA oder die GVL ist und nach meinem Dafürhalten auch noch die KSK. Aber es kann nicht der kleine Clubbetreiber oder der kleine Booker oder und so weiter sein und schon gar nicht die Band, das untere Ende der Nahrungskette. Das ist ja Quatsch.
Also ich bin ja bin ja eigentlich überhaupt kein Freund von Subventionen, weil ich sehe nämlich genau da wieder das Problem. Also wenn ich dann schon höre Fördertöpfe und Anträge, dann weiß ich genau, wer da die Fördertöpfe anbohrt. Das sind nämlich nicht die frischen jungen Künstler, weil die da völlig überfordert sind, weil die einfach sagen, keinen Bock auf diesen ganzen Papierkrieg, sondern das sind dann wieder ganz spezielle Leute, die einfach sagen, okay, wir haben die entsprechenden das Personal, wir haben die Mittel, wir haben die Kenntnis vor allem, weil das wird unübersichtlich ohne Ende, weil du weißt dann, Verzeihung, am Ende nicht, wo du irgendwelche Anträge stellst. Und deswegen denke ich also, diese Subventionsnummer, das ist eigentlich auch nicht das Allheilmittel.
Ich rede nicht von Subventionen, sondern ich rede von Fördermodellen. Und bei uns in Hamburg zum Beispiel funktioniert das sehr szenennah. Da gibt es eigentlich extrem wenige, die sagen, was ist das für eine Scheiße, sondern das sind intelligente Sachen, die mit den Künstlern zusammen entwickelt werden. Und die sind nicht beleidigt, dass sie die Anträge nicht stellen können, sondern die sind heilfroh, dass ich das mache und nicht irgendwie sie selbst.
Ja gut, die haben dann dich. Ja,
ja, sie haben mich. Und jedes Bundesland sollte mich haben.
Ja, ein schönes Schlusswort, deswegen, die Zeit geht nach vorne. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken in dieser fantastischen, charmanten, kontroverse, reichen Runde und vor allen Dingen an euch, an das liebe Publikum, und immer schön auf Konzerte gehen. Vielen Dank.